Willkommen zu einer neuen Folge auf Ein Matcha. Heute bei uns zu Gast Astrid Wagner, eine der bekanntesten Strafverteidigerinnen Österreichs, Autorin, Anwältin und eine starke Stimme in gesellschaftlichen und politischen Debatten, unter anderem rund um Palästina und gegen das Kopftuchverbot setzt sie sich stark ein. Ja, Astrid, willkommen bei uns im Studio.
Herzlich willkommen.
Danke, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Wir freuen uns auch.
Für alle, die dich noch nicht kennen, möchtest du dich kurz mal selbst vorstellen?
Naja, ganz kurz. Ich bin Rechtsanwältin und Strafverteidigerin in Wien. Ja, seit vielen, ja fast schon Jahrzehnten jetzt. Ja. Und Buchautorin und Podcasterin auch seit einiger Zeit. Ja. Ich mache auch einen Podcast, der heißt Plädoyer für, ganz wichtig, Verbrecher. Nicht Verbrechen, weil das wäre schlimm. Ja. Ja? Plädoyer für Verbrecher.
Möchtest du mal mit deiner Kindheit starten? Möchtest du
Start from the bottom?
Genau, vom Zero.
Ja, ist schon sehr lange her. Ich bin in behüteten Verhältnissen aufgewachsen. Ganz tolle Eltern, vor allem zu meiner Mutter, eine ganz tolle Beziehung gehabt. Und ja, meine Kindheit startete in der Steiermark, konkret in Fürstenfeld. Das ist so ein kleines romantisches Städtchen in der Südoststeiermark. Ja, wunderschön, Weingegend. Und da hat es ein Lied einmal gegeben, ich will wieder heim auf Steirisch, ich will wieder heim nach Fürstenfeld. Dort bin ich geboren, aber schon im Alter von einem Jahr habe ich Österreich verlassen, weil mein Vater beruflich in Paris zu tun hatte. Der war so ein Manager. Und ja, und da bin ich teilweise eben auch in Frankreich aufgewachsen.
Kannst doch Französisch wahrscheinlich.
Oui, je parle français, mais j'ai beaucoup oublié, parce que il y a longtemps. Oui. Natürlich, ich habe l'exercice, also ich habe die Übung leider eben nicht mehr. Aber ich habe als Kind, muss ich ehrlich sagen, besser Französisch als Deutsch gesprochen.
Ist klar,
ja. Na klar, in der Schulzeit und so weiter, ja. Und ja, und auch meine Entscheidung, Jus zu studieren, Deutschland sagt man, Rechtswissenschaften oder Jura. Ist auch eigentlich ein bisschen französisch angehaucht, weil mein Jugendfreund war Jurist, ja. Also der war ein blendender Jurist.
Der hat dich inspiriert.
Ja, der war ein großes Vorbild, weil der war auch so politisch, nicht? Weil ich habe immer so die Vorstellungen gehabt, das muss man schon sagen, dass Juristen, ich hoffe, ich beleidige jetzt niemand, aber es ist ein bisschen der Ruf und ganz zu Unrecht nicht ein bisschen langweilig oder angepasst sind, nicht? Und dann war immer so, naja, sowas zu mir passt doch besser, Philosophie oder Psychologie und so weiter oder was Künstlerisches vielleicht sogar. Ja. Aber Frederik, wie er eben hieß, ja, er ist übrigens leider sehr jung dann gestorben, ja. Aber Frederik war eben so ein hochpolitischer, brillanter Mensch und das war für mich eben Ansporn, dann eben auch Jus zu studieren. Ne? Und dann habe ich, dann waren wir aber schon wieder in Österreich. Das hat damit zu tun, mein Vater hat wieder so einen beruflichen Umschwung gehabt. Also er ist Direktor einer Therme geworden in Bad Leupersdorf. Das ist auch in der Steiermark. Und da sind wir dann eben wieder zurück. Und dann habe ich moderiert, auch wieder in Fürstenfeld. Ja, Graz, Jus studiert. Eine sehr schöne Studentenstadt, muss ich sagen.
Genau, für die Deutsche ist es Abitur.
Genau, das Abitur. Und ja, und dann habe ich eine Zeit lang, immerhin 5 Jahre, bei der Steirischen Mietervereinigung gearbeitet. Also ich war so Mietrechtsanwältin, hat mir Riesenspaß gemacht. Und dort habe ich das Verhandeln gelernt. Ja, da habe ich für die Rechte der Mieter gekämpft. Wie man sieht, hatte ich immer schon eine soziale Ader. Gell? Also ich wollte mich immer so für Gerechtigkeit einsetzen. Und natürlich, ja, ich muss sagen, ich war eigentlich eine schlimme Mietervertreterin. Nein, weil ich kann mich noch erinnern, ich bin in ein Haus eingedrungen. Da war ein Mieter. Ja, der hat sich beschwert wegen der Miete oder wegen irgendwelchen Unrechtmäßigkeiten. Und wie ein Bacillus habe ich das ganze Haus befallen. Und plötzlich waren es alle bei der Mietervereinigung. Und ja, und es ist alles bei Gericht.
Ich glaube, über dich kann man auch mal ein Buch schreiben,
ja,
oder?
Wirklich.
Naja, aber irgendwann war mir das dann auch, und gedacht, ja, ich will mehr. Und mich hat halt das Strafrecht sehr gereizt. Ne?
Ja, wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, Strafverteidigung, das ist es?
Ja, das hat mit Schick Unterweger zu tun. Nicht? Weil es war damals Anfang der 90er Jahre der Fall Jack Unterweger in Graz. Jack Unterweger, muss ich ein bisschen ausholen, für die Jüngeren nicht mehr so bekannt, ja. Obwohl es immer wieder Dokus gibt über ihn. Nicht? Also er ist ja trotzdem eine Person der Kriminalgeschichte. Ja? Aber Jack Unterweger, war ein sogenannter Häfenpoet. In Österreich bezeichnet man den Knast als Häfen, umgangssprachlich. Der hat eine lebenslange Haftstrafe gehabt, weil er eben in jungen Jahren eine junge Frau ermordet hat. Ja? Mhm. Und er hat es sozusagen aufgearbeitet, warum er das gemacht hat. Ja? Und hat ein Buch geschrieben, Fegefeuer, und das ist auch verfilmt worden. Das war ein total bekanntes Buch, auch im ganzen deutschen Sprachraum. Sprachraum natürlich.
Du hast auch ein Buch.
Ja, natürlich. Ja. Ich habe auch damals den Film gesehen, und das war für mich, also, wie soll ich sagen, auch meine soziale Ader hat es angesprochen. Ja, dieser Mensch hat eine schwere Kindheit gehabt, aber er hat es trotzdem geschafft. Ja, und das hat mich halt damals fasziniert. Und dann plötzlich hieß es, da war ich schon mit dem Studium fertig, Jack Unterweger steht im Verdacht, mehrere Prostituierte ermordet zu haben. In ganz Österreich, später dann sogar in den USA und in Tschechien. Mhm. Und dann habe ich diesem Jack Unterweger einen Brief geschrieben. Ne? Und daraus, eigentlich war es so, es war ein Suizidversuch. Er war im Gefängnis dann natürlich, er ist verhaftet worden. Also ja. Er ist geflüchtet nach Amerika. Also das war eine Riesengeschichte. Ja. Wie gesagt, ich habe in meinem Podcast sogar, ich glaube, 2 oder 3 Folgen über Jack Unterweger. Und vielleicht doch bei der Gelegenheit,
sonst würdest du den Namen heute sprengen.
Liebe, Mord und Zweifel, da habe ich mir das von der Seele geschrieben. Ich muss dazu sagen, das Buch habe ich in 2 Wochen damals geschrieben. Ja,
zwei Wochen.
Ich habe es aber dann.
Astrid, dann hast du Zeit, diese Bücher zu schreiben.
Das ist aber schon länger her. Aber ich habe dann wieder was dazu geschrieben. Aber wie auch immer, dieser Jack Unterweger hat mich halt fasziniert. Ja, und ich gebe es ehrlich zu, ich habe mich dann letztlich verknallt. Ja. Ja, ich habe mich verknallt und irgendwann war es so, dass Jack Unterweger zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Und
also verknallt vor dem jetzt, bevor du das erfahren hast, dass er Serienmörder war oder danach?
Nein, also ich bin ja bis heute nicht sicher, ob er wirklich der Serienmörder ist. Das muss man schon sagen, weil das Urteil ist auch nicht rechtskräftig, weil er sich ja umgebracht hat. Und damit ist es nicht mehr überprüft worden. Und eines muss ich schon sagen, ja, er hat einmal eine Frau umgebracht, das stimmt, ja. Und das habe ich damals, ja, als junges Mädchen eigentlich noch, wie ich war, die war ja eine sehr junge Juristin halt, das habe ich natürlich irgendwie so, ich will nicht sagen verdrängt, aber es irgendwie, naja, er hat ja Drogen genommen und er war nicht ganz bei sich und man hat es halt irgendwie schön geredet, ja. Und letztlich hat man das natürlich verdrängt.
Bereust du das?
Und nein, überhaupt nicht, weil es war eine ganz interessante, tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Und es ist halt schon auch ein bisschen mein Motto oder das, was mein Leben durchzieht. Ja. Ich glaube nicht, dass Menschen böse geboren sind. Und bei Jack Unterweger war es schon so, dass dieser Mensch halt wirklich eine ganz schreckliche Kindheit hatte. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Und man lernt halt dann zu verstehen, dass es halt immer Ursachen gibt für oder dafür, dass jemand kriminell wird, dass jemand gewalttätig ist. Das war wirklich ein wichtiges Lehrstück für meine spätere Karriere als Strafverteidigerin. Jedenfalls zusammengefasst, nach Unterweger, als er dann im Tod war, habe ich mich völlig neu orientiert und wollte dann in Graz Strafverteidigung machen. Muss aber dazu sagen, der Fall war so bekannt in Graz, dass ich wirklich keine Chance hatte. Also ich war richtig, man sagt auch dazu, verbrennt auf Österreichisch.
Aber warst du schon eine Strafverteidigerin oder
nein,
nicht?
Nein,
nicht. Okay.
Ich habe ihm einen Brief geschrieben, wie gesagt, nachdem er schon einen Suizidversuch gemacht hat. Okay. Dann hat er mir irgendwie leid getan. Er war ja sehr vorverurteilt in den Medien. Mhm. Ja, also die haben ja nur, wie gesagt, also diese einschlägigen Zeitungen, Boulevard, ist ja furchtbar, was die schreiben, das ganz schlimme Sachen. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe ihm einfach jetzt einen Brief, so quasi, dass ich ihn ein bisschen bestärke und es gibt Menschen, die haben sie noch nicht verurteilt. Und daraus hat sich halt dann diese Beziehung entwickelt, die doch 2 Jahre gedauert hat. Und ich habe den wirklich mehrmals in der Woche im Gefängnis besucht. Mhm. Und wie das dann vorbei war, also als er dann tot war, war das eigentlich schon ein Skandal in Graz, ne, damals. Mhm. Also wie kann eine junge Juristin sich da in einen Schwerverbrecher verlieben? Ne? Das war ein Skandal. Und deshalb habe ich dann Graz doch verlassen.
Wie ist es dazu gekommen? Wer hat davon erfahren? Also,
naja, das war in den Medien. Naja, schau mal, es war so, warum ist es so an die Öffentlichkeit gekommen? Ja, auch wieder so ein seltsamer Zufall. Mein Ausbildungsrichter am Grazer Gericht, am Strafgericht, der wurde zum Richter, zum Jack-Unterweger-Richter ernannt. Ja, da gibt es eine Geschäftsordnung, das ist Zufallsprinzip. Und plötzlich hat er den Vorsitz dieses Prozesses bekommen. Und leider habe ich den Kontakt mit ihm nicht abgebrochen, mit dem Richter, weil ich mir dachte, ja, ich kann ja trotzdem regelmäßig bei ihm vorbeischauen und wir kannten uns eben von unserer Ausbildungszeit. Und da ist was ganz Böses passiert. Das war ihm nicht fair, ja. Es ist uns sozusagen, ja, er ist, also der Richter ist abgesetzt worden, weil man hat unterstellt quasi eine nahe Beziehung zu mir. Also das war schon sehr, muss ich sagen, ungustiös und überhaupt nicht fair. Und das ist dann in die Medien gekommen, auch meine Person. Und ich bin auch wirklich, ich kann mich noch erinnern, ich war bei einem Seminar, ja, damals bei der Mietervereinigung. Und da ist plötzlich so eine Kamera gewesen und ich habe mir gedacht, na, da wird da irgendeiner halt Fotos machen oder so. Ja. Also Handys hat es damals ja noch nicht gegeben, also schon, aber wenig. Ne? Und tatsächlich hat er mit einem Zoom mich herangezoomt mit einer Kamera und am nächsten Tag war ich in der Zeitung. Und da ist gestanden, das ist die Geliebte vom Unterweger und so. Ja, und ich habe damals den Anwalt angerufen, vom Jack, ja. Und der hat gemeint, naja, Sie sind schon so bekannt, also wir werden da jetzt nicht klagen, lassen Sie das jetzt. Und ich habe mich dann entschlossen, die Flucht nach vorne. Ich habe mir gedacht, nein, ich klage jetzt nicht. Ich gebe jetzt erst recht ein Interview und ich zeige jetzt einfach meine Sicht. Ja, ich bin eigentlich nicht jemand, der sich versteckt hat. Ne?
Aber war das der Fall, wo du dann bekannt wurdest?
Naja, zum ersten Mal schon.
Zum ersten Mal, okay.
Natürlich. Aber eben, wie gesagt, nicht so sehr als Anwältin. Ich war zwar schon Juristin und ich bin halt so rübergekommen als seine Anwältin, weil ich doch Juristin natürlich auch schon war. Mhm. Aber man muss schon sagen, zwischen Jurist und Anwalt liegen jetzt auch noch viele Karriereschritte.
Ja, natürlich,
gell?
Ja.
Also, weil ich habe dann später erst dann die Anwaltsprüfung gemacht, die ja noch eine eigene, sehr schwere Prüfung eben ist. Ja. Aber das war eben so quasi, ja, ich will Strafverteidigerin werden. Mhm. Mich hat dieser Fall einfach so fasziniert. Mhm. Aber in Graz war das überhaupt nicht möglich. Also es war wirklich so, dass ein Strafverteidiger wollte mich aufnehmen und plötzlich meldete sich nicht. Man sagte, ja, Sie haben sich nicht gemeldet, ich sollte ja bei Ihnen anfangen. Ja, Frau Kollegin, das geht einfach nicht. Ja, mir ist nahegelegt worden, wenn Sie bei mir anfangen, werde ich in Graz alles verlieren. Ja, genau so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na gut. Also,
bist du dann nach Wien gegangen?
Ja, ich dachte, das ist doch ein bisschen zu eng. Es ist schade, bin jetzt sehr gern immer wieder in Graz. Es ist also eine wunderschöne Stadt. Ich habe ab und zu dort Verhandlungen. Mhm. Aber letztlich war es halt nicht meines. Es war dann vielleicht ein bisschen zu klein halt dann doch, ja. Mhm.
Ja. Haben sich die Tore dann in Wien geöffnet?
Ja, dann haben sich die Tore in Wien geöffnet.
Ja, genau, dann habe ich wieder von ganz unten angefangen, sozusagen, in einer Anwaltskanzlei. Und eigentlich war ich ja vorher Chefin der Mietervereinigung. Ne? Und plötzlich war ich wieder so eine kleine Konzipientin, so heißt das, eine kleine Juristin.
Ja.
Und das war damals noch wirklich alte Schule, sehr streng. Also ich habe gar nicht gewusst, wann ich am Abend nach Hause komme.
Ja.
Also ich wollte einmal um 8 gehen am Abend und dann ist der Anwalt, wohin gehst du? Sag ich, bist du schon fertig? Nein, du musst das noch machen. Da habe ich nicht sitzen bleiben müssen. Ne? Und bin oft jeden Tag bis 10, 11 um Mitternacht noch auf die Post gefahren. Also das war wirklich, ja, so war das damals. Ja.
Hat dich ja auch stark gemacht, stärker gemacht.
Ja,
oder?
Ich habe mir gedacht, dass die
Persönlichkeitsstärke.
So, ne? Ja,
genau.
Ja, ich würde rüberspringen zum Fall Josef Fritzl, weil ich glaube, das ist der Fall, wo es dann wirklich, wo es Wellen geschlagen hat in Österreich und wo du auch bekannt wurdest
als
Strafverteidigerin.
Es ist halt ein neuer Fall jetzt. Und er lebt noch, ja.
Und er lebt noch, aber ich glaube, durch den Fall wurdest du auch sehr, sehr bekannt.
Was ein sehr sensibles Thema ist, haben wir jetzt noch, schneiden wir das noch jetzt rein. So wollen wir einfach sagen, dass wir uns natürlich von Straftaten distanzieren und wir sympathisieren nicht mit den Tätern.
Genau.
Tat und Täter sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und also wir tun mit der Tat nicht sympathisieren und auch nicht mit den Tätern. Wir möchten einfach nur die Hintergründe wissen und Astrid Wagner als Person näher kennenlernen und auch ihr politischer Aktivismus. Ja, das wollten wir einfach noch dazu sagen.
Naja, der Fall Fritzl ist ja schon länger her, gell? Der war 2008, gell?
2008, genau.
Und damals war ich ja noch am Anfang meiner Karriere. Ich habe ihn ja damals nicht verteidigt noch, gell?
Okay.
Es war ja so, dass der Josef Fritzl, der jetzt anders heißt, aber ich sage trotzdem Fritzl, aus Gründen der Resozialisierung, weil ich immer noch damit rechne, dass er entlassen werden wird, ja? Mhm. Aber er hat mir einen Brief geschrieben, so hat's angefangen, nicht? Also er hat mir
einen Brief geschrieben.
Ja, er hat mir einen Brief geschrieben. Also zuerst habe ich das noch so achtlos beiseite gelegt.
Nach seiner Verhaftung und
genau, der ist schon sehr lange gesessen.
Okay.
Und dann schreibt er mir. Und eigentlich war es ein Anliegen, dass ich ihm helfe bei der Entlassung. Aber er hat mir auch so ein Manuskript geschickt, ja. Er mhm. will seine Memoiren veröffentlichen. Ne? Ja.
Und du warst davor schon Autorin? Oder
ja, ich habe ich schreibe ja, genau, das ja. haben wir jetzt auch noch nicht angeschnitten, aber ich habe ja irgendwann begonnen, auch schon vor vielen Jahren, mir die Fälle von der Seele zu schreiben, weil es tut mir irgendwie gut, wenn ich darüber schreiben kann und ich glaube auch, dass ich was vermitteln kann. Weil wie gesagt, kein Mensch ist böse geboren, es gibt immer Ursachen von Kriminalität und ich versuche halt in meinen Büchern auch ein bisschen die Gerichtssaalatmosphäre eben hier darzustellen und auch eben einfach, ich bin auf der Suche nach den Abgründen in den Menschen, auf der Suche nach den Ursachen des Bösen und das schreibe ich halt in meinen Büchern. Mhm. Der Herr Fritzl wird das vielleicht gewusst haben. Er hat mir jedenfalls sein Elaborat, also sein Manuskript hier geschickt und ich muss schon sagen, es war sehr faszinierend, das zu lesen. Ja, das waren über 300 Seiten. Aber man kann es überhaupt nicht veröffentlichen, gell? Weil er schreibt da über die ganzen privaten Sachen. Ja. Und da gibt es ja in Österreich oder auch weltweit einen Opferschutz. Das heißt, die Opfer haben ein Recht, dass man aus ihrem Privatbereich nichts an die Öffentlichkeit trägt. Mhm. Und deshalb habe ich das Buch nicht herausgegeben, habe aber dann ganz viele Gespräche mit ihm geführt über seine Kindheit. Auch weil ich wissen wollte, wie wird ein Mensch zu einem Josef Fritzl? Wie kann es sein? Und das Erste, was er mir gesagt hat, das kann ich mir noch gut erinnern, ja, meine Mutter hat mich immer angebunden unterm Tisch und vor mir war der Futternapf. Ja, und ich habe halt immer versucht auszubrechen. Aber man sieht, es hat auch da einen Grund. Und er hat auch eine sehr schreckliche Kindheit gehabt. Also seiner Mutter haben es beispielsweise vor ihm ein Auge ausgeschlagen. Ne? Das
ist vor
so
ihm? Rund.
Ja, das war in der Nazi-Zeit, ne? Also er ist ja eigentlich auch ein Kind der Nazi-Zeit und seine Mutter war auch im KZ, allerdings jetzt nicht aus politischen Gründen, sondern sie war eine Gewohnheits- oder eine Kriminelle, sie hat irgendwas gemacht, ne? Aber trotzdem sehr brutal und er war noch ein kleiner Bub. Ne? Jedenfalls habe ich mich dann entschlossen, dass ich das auch in Buchform herausgib, die Gespräche mit ihm, das habe ich auch mal auch da mitgenommen, das heißt in bezeichnender Weise, ja, die Abgründe des Josef F., ja, also des Josef Fritzl. Aber das ist sozusagen meine Gespräche mit ihm und ich glaube, ein Brief ist auch dabei, den er geschrieben hat über seine Mutter, da hat er auch so eine enge Beziehung gehabt. Mhm. Auch eine, ja, sehr interessante Psyche und da ist mir ganz wichtig zu sagen bei der Gelegenheit, ja, einen Straftäter zu verteidigen, ja, heißt nicht, dessen Straftaten zu verteidigen oder gut zu heißen. Und das wird halt gerade beim Fall Fritzl immer verwechselt.
Ich glaube, das wollte ich eh fragen. Die meisten sagen so, ja, okay, wie kann man so einen Menschen, weil
nein, schrecklich, schrecklich, was dieser Mensch gemacht hat. Ganz, ganz furchtbar. Wunden, die, ja, muss man ganz ehrlich sagen, wohl nie verheilen werden. Nicht? Also man kann oft fragen, ob Mord, ich meine, er ist ja auch wegen Mordes verurteilt worden, ja, weil ein Kind gestorben ist.
Ja.
Wenn das Kind hätte gerettet werden können und er hat keine Hilfe geholt, er hat die einfach im Keller gelassen. Und da ist dieses Kind dann eben gestorben. Er hat das natürlich jetzt ein bisschen anders dargestellt, aber es wurde eben so geglaubt und ist auch lebensnah. Und deshalb ist er auch wegen Mord, aber natürlich auch wegen 3000-facher Vergewaltigung, wegen Sklaverei und alles Mögliche zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ne?
Mhm. Wie schaffst du das emotional, auch damit umzugehen?
Naja, man lernt halt schon, das glaube ich, ist halt die professionelle Distanz. Wahrscheinlich ist wirklich so, wenn der Chirurg operiert, denkt er jetzt auch nicht, da liegt jetzt ein Kind vor dir, das sterben könnte oder eine Familienmutter und du denkst jetzt nach, wenn du jetzt einen Fehler machst, dann stirbt der Mensch, sondern das muss komplett abtrennen und das schaffe ich. Und ehrlich gesagt, ich habe wirklich gelernt auch, dass ein Mensch aus mehreren Anteilen besteht. Gell? Also es ist durchaus so, dass ein Mensch sehr böse Eigenschaften haben kann und gleichzeitig aber doch auch gute. Ist jetzt wenn man jetzt über den Fritzl was sagt. Ich habe ihn übrigens jetzt besucht, wieder einmal vorige Woche und eine Kollegin ist mitgekommen. Gell?
Okay.
Ja, weil die wollte unbedingt auch einmal mitgehen.
Und das geht so?
Naja, die ist auch Anwältin.
Ach so,
also es kann da nicht jeder gleich so rein. Ja. Also theoretisch natürlich schon, aber die schauen schon genau.
Okay.
Aber sie ist auch eine Juristin und sie wollte sie auch mit dem Fall betraut machen, da weil sie mit mir zusammenarbeitet. Nicht? Und ich arbeite ja wieder an einem Antrag auf bedingte Entlassung. Und deshalb, vier Augen sehen mehr, ist sie mitgekommen.
Aber warum?
Naja, auch um ihn kennenzulernen natürlich, nicht? Weil sie mit meiner Kanzlei ja zusammenarbeitet.
Aber warum hast du diesen Antrag auf Entlassung
gemacht? Erkläre ich gleich, ja. Mhm, okay. Dazu komme ich gleich. Aber wie gesagt, jetzt noch einmal, weil ein Mensch nicht nur böse ist. Mhm. Nicht? Also ich muss sagen, ja, das ist eine Kollegin von mir, ja. Mhm. Die hat den jetzt nie vorher gesehen, aber es ist interessant, was das mit ihr gemacht hat, weil sie hat dann auch gesagt, naja, es ist ja wirklich schon so lange da. Ja, den könnte man jetzt wirklich entlassen, der ist schon so gebrechlich. Nicht? Also es nehmen auch andere so wahr. Ich bin der Meinung, dass die Voraussetzungen vorhanden sind für eine vorzeitige Entlassung. Zur Erklärung, lebenslang in Österreich gibt es zwar schon, aber man kann nach frühesten 15 Jahren vorzeitig bedingt entlassen werden mit einer langen Probezeit. Ja? Ich habe jetzt schon einmal erreicht, dass er entlassen wurde aus dem sogenannten Maßnahmenvollzug. Das ist so ein bisschen wie in Deutschland die Sicherheitsverwahrung. Mhm. Das ist für besonders gefährliche Menschen in Österreich vorgesehen, die unter einer, früher hat man gesagt, geistigen Abnormität leiden, also die psychisch hochgradig krank sind. Ja. Und solche Menschen also eine tiefgreifende, hochgradige Persönlichkeitsstörung haben. Das wurde bei ihm ja auch festgestellt. Mhm. Aber das ist jetzt weg. Also da gibt es ein Gutachten, also über meinen Antrag ist ein neues Gutachten eingeholt worden. Die Frau Dr. Heidi Kastner, eine sehr bekannte Psychiaterin aus Linz, die hat auch das Einweisungsgutachten schon gemacht und die hat gesagt, naja, er ist nicht mehr gefährlich. Ne? Mhm. Und daraus, also deshalb ist er jetzt aus dem Maßnahmenvollzug in den Normalvollzug entlassen worden, aber das ist nur ein Schritt. Der nächste Schritt ist meines Erachtens, dass er entlassen wird. Ich meine, er wird eh nicht jetzt einfach eine Wohnung sich anmieten können und normal leben. Er ist mittlerweile so gebrechlich und auch schon beginnende Demenz bis mittelgradige Demenz, dass er ohne dies in einem Pflegeheim unterkommen wird. Ja?
Und glaubst du, dass es draußen sicher ist für ihn? Ich kann mir schon vorstellen, dass da einige auf ihn warten, oder?
Naja, ich werde den Ort halt zumindest versuchen, geheim zu halten. Ja? Aber es ist sicherlich problematisch. Das Interessante ist nur, weil du das ansprichst, wie gesagt, auch das letzte Mal wieder, er glaubt, er ist wahnsinnig beliebt. Ne?
Also wirklich? Das ist schon noch, das wollte ich aber auch sagen, ja, weil auch
er freut sich schon.
Was?
Ja, ja, weil er ist sehr beliebt und er spricht ja mit dem Fernseher immer wieder. Ja? Und da winken ihm die Kinder zu und der Moderator begrüßt ihn, verabschiedet sich auch von ihm. Aber er ist nicht immer so. Also er ist so ist er ganz normal. Ne? Mhm. Also
aber er ist sehr überzeugt von sich selbst. Vor allem hat er auch die Briefe geschrieben.
Ja, er ist sehr beliebt. Okay. Ja. Und auch interessant, er glaubt auch, dass er so erfolgreich, also er betont immer seine Erfolge. Also, dass er beruflich so erfolgreich immer war und was er dafür tolle technische Projekte hatte. Mhm. Das letzte Mal hat er mir halt auch erzählt, dass der Bundeskanzler bei ihm war und ihm mitgeteilt hat, dass eben sein Rat gefragt ist. Also man wird ihn
aber wirklich jetzt?
Projekte, nein, natürlich nicht. Aber er glaubt das. Ja, ja,
so.
Dass er in die Projekte eingebunden sein wird. Und er wird daher nicht die gesamte Pension bekommen, ja, weil er ja noch arbeitsfähig ist. Und das sagt der Mensch mit 91. Ne?
Ich meine, das ist schon die Demenz, die dann noch.
Nein, natürlich. Ja, es ist halt seine Art der Demenz. Also schau, ich habe einen Bekannten, dessen Vater ist auch dement im Altersheim und die meisten werden halt leider so dement, dass sie einen Verfolgungswahn im Negativen haben.
Ja, genau. Im Positiven.
Ich hatte ja nämlich eine Arbeit über Demenz.
Richtig, die meisten fühlen sich verfolgt oder es wird das gestohlen, bedroht. Genau. Und bei ihm ist es interessanterweise umgekehrt, ja. Also er glaubt einfach, dass er wahnsinnig beliebt ist.
Vor allem mit seiner Geschichte.
Er spricht auch so über Trump. Also beispielsweise Trump würde ihn kontaktieren. Er würde immer so machen bei ihm. Ja, so. Ja und das, er ist in irgendwelche Gespräche eingebunden, in Alaska. Ja. Also,
ich glaube, die Menschen draußen haben ein ganz anderes Bild vom Josef Fritzl.
Ja.
Also die haben immer noch das alte Bild. Weil
aber er schaut noch immer so aus übrigens. Er hat sich nicht verändert. Ein bisschen weniger Haare.
Ja.
Das stört ihn natürlich, dass das die Horte, die sie gerne machen lassen. Ja, aber er hat weniger Haare jetzt.
Ich meine, aber so vom Auftreten her und so, ich glaube, dass er wirklich alt geworden ist und eben, wie du gesagt hast, Demenz und ein bisschen mehr.
Aber interessante Fantasien Form der hatte. Demenz, ne?
Ja.
Dass man so.
Aber was mich interessiert ist, weil du hast ja viele Gespräche mit ihm gehabt, das würde mich vielleicht interessieren, was sind denn seine Hauptbeweggründe gewesen, diese Tat zu begehen? Das ist ja im Endeffekt noch seine eigene Tochter.
Ja.
Das ist halt schon für viele auch sehr unvorstellbar.
Ja. Okay, es ist unvorstellbar.
Es ist unvorstellbar, weil das ist die eigene Tochter. auch sein eigenes Fleisch und Blut. Und sicher gibt es natürlich Straftaten, wo es um Vergewaltigungen und Töten, aber da ging es ja nie um, natürlich Femizide gibt es ja natürlich, aber in so einem Level, das war ja schockierend für die ganze Welt so. Was waren so
seine... Ja, der Kinder gezeugt, ne?
Ja, und das noch die Dauer, wie lange das auch noch...
Ja, also 26 Jahre.
Das ist das ein halbes Leben für die Frau. Deswegen, was waren so seine Beweggründe?
Es ist ein bisschen schwierig, mit ihm über die Beweggründe zu sprechen. Mhm. Ich kann nur sagen, er bereut es zutiefst, zumindest gibt er das vor. Wie weit das ehrlich ist, weiß ich nicht. Ja, und es sind sicherlich Verdrängungs- und auch Beschönigungsmechanismen da. Ja, das ist ganz klar. Das ist aber bei vielen Straftätern so. Letztlich muss man es im psychiatrischen Gutachten nachlesen. Gell? Mhm. Es ist jemand, der dieser Kontrollwahn, er hatte das Gefühl, die Tochter, die damals noch zu jung war, würde irgendwie aus der Familie davonlaufen oder wie auch immer, so beschönigt das irgendwie, ja. Aber letztlich ist es ein schwerer Kontrollwahn, also wirklich schwer krank, und natürlich ist das auch eine schwerwiegende Störung der Sexualität, ja. Das ist vorhanden, deswegen ist er ja auch in den Maßnahmenvollzug eingewiesen worden, als psychisch hochgradig gestört, weil sowas macht ganz einfach kein normaler Mensch, was der gemacht hat. Und dass man das auch Jahrzehnte durchhält, ja. Und gleichzeitig war er ja ein Spießbürger, nicht? Er war ja in Amstetten beliebt und ein Ehrenbürger fast. Ich meine, er war jetzt nicht wirklich Ehrenbürger, ja, aber er war ein beliebt, er war ein Geschäftsmann. Und das ist eben das Entsetzliche auch wiederum, nicht? Weil an sich erwartet man sich sowas von einem Gewohnheitsverbrecher, genau. Kriminellen, Serienkiller, was man halt so liest. Das sind so ganz schreckliche Menschen, ja. Voll. Aber das war ja ein Ehrenmensch, ja, und der macht dann sowas. Also unfassbar, dass der in so einem Doppelleben gelebt hat. Aber letztlich lebt er jetzt ja auch in einer Parallelwelt, ne? Nach wie vor. Ja. Er ist offensichtlich so jemand, der irrsinnig gut verdrängen kann, ja.
Was mich jetzt interessiert, ist er alleine in einer Einzelzelle?
Ja, okay. Er ist alleine. Er ist jetzt sogar wiederum verlegt worden in einen Spezialhaftraum wegen seiner Gebrechlichkeit. Also im Gefängnis tut man natürlich alles, ja, dass man sich ja nichts vorwerfen muss, nicht? Weil die Dr. Wagner könnte ja dann vielleicht sich beschweren, wenn ihm was passiert. Und deshalb ist er jetzt wieder verlegt worden. Und also man schaut schon sehr auf ihn, und er fährt auch mit einem Rollator. Wobei, ist ja immer ganz interessant, also wenn er dann zu mir kommt, dann tut er den Rollator immer extra weit weg, dass er so normal zu mir gehen kann, weil er sich ein bisschen geniert. Er will jetzt nicht so quasi als gebrechlicher Alter gelten, und deswegen tut er den Rollator immer weiter weg abstellen.
Das ist aber interessant, dass er genau bei dir...
Naja, bei anderen. Er kriegt es sonst nicht, weiß gerade, was Besuche.
Besuch außer von dir?
Nein, eben nicht. Er hat schon bis vor ein paar Jahren, da war ich zufällig einmal in der Justizanstalt Stein, und da habe ich ihn gesehen, da kannten wir uns aber noch nicht. Da war ein Mann bei ihm, und das dürfte ein Arbeitskollege gewesen sein, der hat ihn besucht, aber der dürfte jetzt verstorben sein. Aber er glaubt ja auch immer noch, dass Leute draußen auf ihn warten. Also eben gerade in Amstetten, seine Jugendfreunde würden da jetzt warten auf ihn, und die werden dann Kartenspielen gehen. Und
aber das ist jetzt der Krankheit mit den Demenz?
Ja,
so ist das so ein bisschen,
natürlich. Aber wie gesagt, die kennen ja jetzt doch schon bald 3 Jahre eigentlich. Ja. Und hat sich leider eben verschlechtert. Aber das ist eh normal bei dieser Krankheit. Ja.
Was sind deine Beweggründe, dass du sagst, ich...
Naja... Einer mich jetzt auch einmal gefragt, und da habe ich ganz spontan gesagt, und gedacht, aber irgendwie passt die Antwort, sportlicher Ehrgeiz. Ne? Also es ist so wie gesagt, ich mache den Job doch gerne. Ja, also nicht alles mache ich gerne, ja, aber vieles mache ich sehr gerne, und ich bin sehr gerne Strafverteidigerin. Und es macht mir eigentlich Spaß, ja, dass ich das jetzt durchbringe. Ja. Ich will einfach
einen gewissen Reiz, wollte ich gerade
sagen. Ja, es hat einen Reiz, genau. Das ist so sportlicher Ehrgeiz irgendwie, ja. Und weil er kann ja eh nichts mehr anrichten. Nicht? Also wenn das jetzt ein gefährlicher Mörder wäre, ja, und ich schaue, dass der rauskommt und der bringt dann vielleicht wirklich wen um, na, das wäre jetzt sehr unangenehm, nicht? Um es einmal milde auszudrücken. Ja. Aber er kann ja wirklich niemandem mehr was zuleide tun. Das hat ja die Psychiaterin gesagt. Och. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt muss man schon mal sagen, was ist Gerechtigkeit? Gell? Ich meine, es gibt genug Verbrecher, und dann vielleicht wenn wir schon in der Politik dann sind, ja, die nie zur Rechenschaft gezogen werden, ja. Also, wenn man auf die irdische Gerechtigkeit wartet, ja, da wartet man lang. Also, natürlich kann man sich annähern und es ist gut, dass Verbrecher bestraft werden. Das ist auch für die Opfer wichtig, diese Genugtuung, ja. Mhm. Aber die letzte Gerechtigkeit wird man auf Erden sowieso nicht erzielen können.
Mhm. Wie gehst du mit Kritik um? Weil ich bin mir sicher, dass du verurteilt wirst von vielen.
Ja, ehrlich gesagt gar nicht so viel, weil ich einen sehr ausgefüllten Tag habe und wirklich nicht die Zeit habe, mir alles da durchzulesen, was andere von sich geben. Es ist auch eine Energieverschwendung. Ja. Also ich gehe schon auch behutsam mit meiner Energie um, weil ich brauche sehr viel Energie und die möchte ich sinnvoll einsetzen und nicht verschwenden, indem ich mich mit irgendwelchen Hatern jetzt befasse. Weil es ist reine Energieverschwendung.
Aber was würdest du diesen Hatern sagen, die sagen, okay, die verteidigt, also die mögen wir nicht oder die Hater, in dem Sinne, weil sie verteidigt Menschen, die Straftaten begehen oder die Menschen töten. Was würdest du den Leuten sagen? Also was wäre deine Antwort darauf?
Warum? Ja, dass es mein Beruf ist, nicht? Ja. Also wie gesagt, ich bin Strafverteidigerin und vertrete halt keine Sängerknaben und Kindergärtnerinnen und so weiter, sondern eben die Bösen. Ja, ja. Das ist mein Beruf, ja.
Ja. Okay. Was ich glaube, ist Josef Ritzel, was ich nicht weiß, ob ich das fragen darf, aber hat er Kontakt zur Familie? Oder haben sich da wirklich alle, ich weiß nicht, wie fair du das beantworten
darfst? Man kann es fragen, also er hat keinen Kontakt, ja.
Okay, das heißt, er ist wirklich komplett
alleine? Ja, er ist wirklich komplett alleine. Und ja.
Gab es andere Fälle, die schwer waren für dich oder wo du mit dir selbst gerungen hast?
Ja, schon. Ja. Das ist schon, ich habe so viele Fälle gehabt. Also
bekannte Fälle oder eins, was die Öffentlichkeit.
Ja, also ehrlich gesagt, die Fälle, die eher so, wie soll ich sagen, negativ sind, ja, die verdränge ich dann eher. Ne? Also das sind eher so Augenblicke. Nicht? Also wie gesagt, ein Fall fällt mir immer ein, weil da habe ich einen Raubmörder verteidigt, der einen jungen Mann ertränkt hat in einem Abwasserkanal. Er war der Meinung, er ist unschuldig, aber ich habe dann irgendwann, oder sagen wir so, es ist ja egal, was ich denke, er ist verurteilt worden, so lebenslang dann letztlich. Und das sind so diese Momente, ich weiß noch, wie ich im Schulgerichtssaal gesessen bin und es ist der Bruder des Opfers vernommen worden. Und plötzlich ist dieses Opfer zum Leben erwacht, ja, weil der hat diesem jungen Ermordeten sehr ähnlich geschaut, ja, vom Gesicht und auch nur ein Jahr jünger. Weil sonst hast du die Opfer immer nur so als verschwommene Bilder im Akt, ja, das ist halt der Opfer, nicht? Und mit dem Täter hat man mehr Kontakt, ja. Aber da habe ich dann gespürt, so richtig gespürt, was das bedeutet, wenn man ein Menschenleben auslöscht, ja. Und das sind so Momente immer wieder, die man sich merkt, ja. Da gibt's viele so Momente, fallen mir jetzt spontan nicht alle ein, ja. Und ich helfe mir halt immer so, indem man mir halt sagt, ich habe meine Rolle in diesem Rechtsstaat und das ist auch eine wichtige Rolle als Verteidigerin. Das ist einfach vom Gesetz her so vorgesehen. Und es gibt ja auch einen Staatsanwalt auf der anderen Seite und es gibt vor allem auch einen Richter, der dann wirklich urteilt. Ich bin ja nicht diejenige, die urteilt. Ich muss einfach meinen Job machen und den muss ich schon gut machen. Ich mache ihn auch gerne, aber es ist eine wichtige Rolle im Rechtsstaat.
Hast du Momente gehabt im Gericht zum Beispiel, wo du dir dachtest, boah, ich möchte eigentlich, dass den du vertrittest oder den du verteidigst, also dass er verurteilt wird, wo du wusstest, okay, der hat eine Straftat begangen, du machst deinen Job, aber du hoffst trotzdem, dass die Staatsanwaltschaft mit denen durchkommt oder dass der Richter gegen...
Ja, das würde jetzt weit führen. Ich muss ehrlich sagen, da ist mein anwaltlicher Ehrgeiz einfach so ausgeprägt, ja. Egal, wie ich über den denke, gerade weil ich eben sage, es gibt keine Gerechtigkeit, ja, werde ich trotzdem mich ins Zeug legen und gerade bei diesem einen Raubmörder, das ist eigentlich nicht einmal einstimmig gewesen, ja. Unfassbarerweise war das, glaube ich, es entscheiden 8 Geschworene. Und in dem Fall haben 2 Geschworene für Freispruch gestimmt. Die haben mein Plädoyer offensichtlich so überzeugend befunden. Meine Strategie war damals, die polizeiliche Arbeit zu vernichten. Ich habe lauter Widersprüche aufgezeigt und die Handyauswertungen sind falsch und hin und her. Und ja, 2 Geschworene waren dann der Meinung, die Frau Doktor hat recht, im Zweifel, habe ich gesagt, im Zweifel muss man jemanden ja freisprechen. Ne? Mhm. Weil es ist auch wirklich so, ja, besser einen Schuldigen frei zu sprechen, also einen Unschuldigen ins Gefängnis zu bringen. Das ist auch so ein Grundsatz, nicht? Und aber wie gesagt, ja, er ist dann verurteilt worden und ja, und ich gehe schlafen. Ich muss ehrlich sagen, es wird mir jetzt nicht weiter.
Man muss es auch voneinander trennen.
Ja, genau. Ja. Also meine Erfahrung ist ein bisschen so, wenn man sich zu sehr vielleicht dann auch wieder, wie soll ich sagen, emotional darf man sich trotzdem nicht zu sehr hinein vertiefen. Weil einmal habe ich einen Fall gehabt, der hat mir dann so leid getan, das war auch ein Mörder. Aber, ja, das ist jetzt kein Glanzbild, aber der hat sich so verliebt in diese Frau und die Frau hat dann Schluss gemacht und der hat eh so eine schreckliche Kindheit gehabt und da ist er sozusagen auch Drogen genommen und Alkohol und hat dann diese Frau ermordet. Schrecklich, ja. Und irgendwie hat er mir leid getan und ich habe mich fast zu sehr dann engagiert und ich habe dann fast gemerkt, also das war dann wieder zu viel. Ja, weil ich habe dann genau, ich war dann eher erfolgreich, also ich habe zuerst lebenslang bekommen, aber ich war mit der Berufung erfolgreich und ich habe das jemanden durchlesen lassen, einen ehemaligen Staatsanwalt, der so privat eben auch manchmal also sich Sachen durchliest und Tipps gibt, ja. Aber das war ein lustiger Satz übrigens, den habe ich mal gemerkt, weil das war so eine dicke Berufung und der sagt dann zu mir, sag's, haben Sie so wenig Zeit gehabt, weil Sie so viel geschrieben haben? Und das ist aber ein guter Satz, weil gut, es ist zu viel dann schon gewesen. Man muss ja auch irgendwie stringent auf den Punkt kommen. Ne?
Ja.
Ja.
Ich glaube, ein bekannter Fall, der jetzt vor kurzem in der Öffentlichkeit war, war, ich sag jetzt mal, Babymord in Otterkring. Oder?
Ach so, ja, das war ein Favorit.
Den Favoriten.
Ja, auch sehr tragisch.
Das war der letzte Fall?
Nein, es ist, aber Fall, nein, es sind schon ein paar andere bekannte Fälle gewesen. Aber ich habe immer wieder mit Kindstötungen zu tun. Ja. Das war auch so ein Fall, gebe ich ehrlich zu. Mhm. Also, wenn es um Kinder geht, ja, ehrlich gesagt auch bei Tieren, ja, so hilflose Wesen, ja, das ist schon schwer. Ja, das ist schon... Ein Mensch, der ein Kind keine Chance hatte zu leben. Gell?
Ja.
Aber auch da nicht, ist halt auch unglückliche Umstände. Ja, sie hat auch nicht die Höchststrafe bekommen. Gell?
Bei diesem Babyfall jetzt?
Ja, also das war so, das Kind hat halt, es war irgendwie so mit den Familien schwierig. Sie war der Meinung, dass das Kind einfach, sie hat die Schwangerschaft verdrängt, sie wollte kein Kind. Jetzt war das Kind da.
Uneheliches
aber,
Kind.
Ja, aber es war auch so vollkommen sinnlos, weil ich meine, dieses hübsche, gesunde Baby, ja, da hätten sich an einem Tag wahrscheinlich 1000 Adoptiveltern gemeldet. Es hätte den besten Platz bekommen, ja. Also,
es gibt ja auch die Babyklappe.
Babyklappe, alles gibt's. Also sowas Sinnloses. Aber die war halt nicht zurechnungsfähig ganz. Also ich meine, sie wurde schon als zurechnungsfähig eingestuft. Ja. Ne? Aber ein Fall...
Die Hormone...
die Hormone, ja, aber ja, das ist, genau, mit dem habe ich versucht zu argumentieren, mit den Hormonen. Allerdings ist es so, dass, dass das schon eine Woche nach der Geburt war. Und der Psychiater hat gesagt, und ich habe das auch so von einer Psychiaterin auch noch checken lassen und die hat auch gesagt, nach einer Woche ist das vorbei. Du kannst nicht einer Woche.
Depression.
Ja, das ist ganz wenige Stunden. Ja. Zumindest in Österreich wird das so gesehen bei Gericht. Ja. Das heißt, nach einer Woche kann man sich nicht mehr auf diesen Paragraph Tötung eines Kindes nach der Geburt berufen, der ja maximal, ich glaube 5 Jahre jetzt, sogar, ich glaub, maximal 5 Jahre Freiheitsstrafe vorsieht. Ja.
Okay. Also nach der Geburt.
Genau, aber das muss wirklich unmittelbar nach der Geburt unter dem Einfluss dieser Hormone, ja, dass man halt unter einer Bewusstseinsstörung noch leidet.
Bei ihr war es ja viel später.
Ja, das war eine Woche später. Mhm.
Welche Strafe
hat sie jetzt bekommen? Was ich jetzt mir erinnern kann, 20 Jahre bekommen. Ja.
20 Jahre?
Ja, muss ja aber auch jetzt nicht 20 Jahre sitzen deshalb. Mhm. Ne? Also normalerweise, wenn man unbescholten ist, hat man Chance auf eine Halbstrafe sogar.
Okay.
Oder eben nach 2/3 dann. Ne?
Was wäre noch so ein Fall gewesen, wo du dich erinnern kannst, was für dich schwierig war? Oder ja,
ganz
Moment?
Viele Fälle. Also ich merke mir eher so die Fälle.
Vielleicht magst du uns noch einen dazu.
Oder so. Na, ein Fall, der mir ganz viel nahe gegangen ist bis heute. Ich habe noch Kontakt mit diesem Menschen. Leider ist er schwer depressiv inzwischen geworden. Also sein Satz, den ich mir so gemerkt habe, 7 Jahre für 2 Menschenleben, ich pack's nicht. Ja. Mhm. Also es war so, dass dieser Mensch hat ein Leben lang sich um seine Eltern gesorgt, die waren taubstumm. Ja, okay. Er war der einzige Hörende der Familie, auch seine Schwestern waren taubstumm. Und er hat sich aufgeopfert, ja, für diese Eltern. Und er ist an die Grenze des Belastbaren geraten. Die Eltern sind dann schon langsam gebrechlich geworden. Dann ist die Mutter gestürzt, war ein Pflegefall. Und er hat dann herumtelefoniert wegen einem Pflegebett und Heimplatz oder Heimhilfe, nicht Platz, sondern dass er Heimhilfe eben kommt. Und es war gerade Weihnachten und diese Tat ist auch geschehen kurz nach Weihnachten. Also ich habe mir das auch so vorgestellt, das Zimmer war von dem Weihnachtsbaum beleuchtet noch in der Früh und der wacht auf in frühen Morgengrauen und plötzlich war so ein Satz in ihm, es muss ein End haben, es muss ein Ende haben. Und er rennt in den ersten Stock und dort ist ein Baseballschläger gewesen, als Abwehr für Einbrecher, und hat seinen Eltern die Schädel eingeschlagen. Ja. Also ein Blutbad und hat dann die Polizei angerufen. Ich habe gerade meine Eltern erschlagen. Die Polizei hat geglaubt, der macht dann einen blöden Witz. Ja. Ist dann hingefahren. Und und dann tatsächlich haben die das war ein Blutmeer.
Aber
ne?
Nur die Eltern, die Schwester?
Die haben ja nicht mehr zu Hause gewohnt. Okay. Nein, es waren nur die Eltern. Der Hund war noch dort. Das war irgendwie auch, was ich mir so gemerkt habe, dann bei der Verhandlung. Dann habe ich mit dem Schwager gesprochen und der war ganz entsetzt. Der Schwager hat er gemeint, ich meine, das ist ja unglaublich, die Polizei kommt, der Hund. Und die Polizei hätte angeblich gesagt, den Hund erschießen. Und dann haben sie gemeint, die wollten den Hund erschießen. Also ich glaube, das wäre das dann der Gipfel gewesen. Der Hund erschossen. Gott sei Dank wurde das verhindert, weil eine junge Polizistin... weil der Hund ist so herumgerannt und er sagt dann, na, der Hund ist eh nicht gefährlich. Und dann sagt der Hund beißt nicht. Und dann sagt der Polizist, na, weiß der Hund das auch? Weiß der Hund das auch? Ne? Und hat schon die Waffe so, ja, weil aus Sicherheitsgründen musste der Hund, ja. Aber die junge Polizistin hat gesagt, nein, lass mal ihn bitte den Hund sichern. Und dann haben sie ihm, den Täter, den Hund sichern lassen und so wurde der Hund gerettet. Ne? Okay. Ja, aber was ich ganz interessant gefunden habe, dass die so tierliebend eben sind, ja, irgendwie habe ich fast den Eindruck gehabt, also die Eltern, schlimm, die Eltern tot. Ja. Aber wenn der Hund jetzt auch noch tot, ich glaube, das wäre dann... Ja, das war so ein bisschen, aber ist oft so, ne? Ja. Also, aber er hat, und das jetzt am Schluss der Geschichte, letztlich hat er nur 7 Jahre bekommen, weil ich habe schon gedacht, das wird lebenslang jetzt, Doppelmord, lebenslang.
Ja, deswegen. Ja.
7 Jahre hat er nur bekommen, weil der Psychiater ihm auch attestiert hat, eine schwere Ausnahmesituation, und er hat nur Totschlag bekommen. Totschlag ist was anderes wie Mord. Totschlag hat eine Höchststrafe von 10 Jahren. Und es wurde als Totschlag qualifiziert, nicht als Mord.
Mord ist ja geplant, oder? Und Totschlag?
Ja, Mord ist ein bisschen anders. Nein, Totschlag ist eigentlich, der Unterschied ist, wenn man in einer allgemein begreiflichen, heftigen Gemütserregung sich dazu hinreißen lässt, jemanden zu töten. Das ist der Totschlag. Also eine schwere Ausnahmesituation. Also vor dir wird die Tochter vergewaltigt und du bringst den jetzt den Täter. Dann das wäre natürlich Totschlag. Ein Totschlag, genau. Okay. Ja, genau, das wäre der klassische Totschlag. Das war natürlich schon an der Grenze, aber sie haben gemeint, na, der war so überfordert. Der Psychiater hat auch gesagt, er ist ein guter Mensch, er war ihm schwer überfordert. Und das habe ich eh alles vielleicht ist noch einmal auf die Bücher, nicht?
Ja.
Da habe ich zum Beispiel das Abnorm. Aber ich habe mehrere Bücher, nicht? Es heißt Auge in Auge mit dem Bösen, Abnorm, ich liebe dich,
wenn
ich
Menschen töte zu Bestien dich. Werden.
Genau. Und da, das hilft mir, indem ich das so niederschreibe.
Ja.
Ich habe schon als Kind übrigens Gedichte geschrieben. Wirklich? Allerdings über Katzen, ja. Mein erstes Buch habe ich geschrieben über Katzen, das stimmt.
Über Katzen und dann jetzt über Straftäter.
Ja, genau, wie das Leben halt so
Eine
spielt,
Frage ne? noch, dann gehen wir rüber über deinen Aktivismus. Was verstehen Menschen falsch über die Arbeit als Strafverteidigerin, deiner Meinung nach?
Die Menschen können einfach nicht unterscheiden zwischen den Täter und der Tat, ja, und der Strafverteidiger verteidigt eben nicht die Tat, bei Gott nicht. Ja? Mhm. Der hat eben die Aufgabe, einen straffällig gewordenen bei Gericht zu verteidigen, weil unser Rechtsstaat so funktioniert. Mhm. Das ist in allen demokratischen Rechtsordnungen so.
Okay.
Das ist eine Errungenschaft des modernen Rechtsstaates.
Ja,
ne?
Das ist einfach wichtig zu verstehen.
Ganz
viele
wichtig.
Sagen so, Streife, wie kann man, aber das ist ein Job, das ist ganz normal ein Job. Und man sollte, wie du gesagt hast, die Tat, also man als Strafverteidigerin vertrittst du den Menschen und nicht die Tat. Du verteidigst die Tat
ja
nicht.
Deswegen heißt der Podcast ja auch Plädoyer für Verbrecher.
Dein Podcast
ja und nicht genau mein Podcast. Ja, ja. Den mache ich seit ein paar Monaten mit dem Mike Koch. Das ist ein ehemaliger Kriminalreporter. Und ja, der Podcast ist deshalb so gut, weil er eben sehr provokant die Fragen stellt. Ja, also wir sind nie einer Meinung und das ist aber das Interessante. Ne?
Ja, irgendwie. Sehr cool. Ja. Wir haben ja jetzt oft auch über deine Werke gesprochen. Du bist ja Autorin. Möchtest du nochmal ganz kurz deine Werke vorstellen und vielleicht die erfolgreichsten Werke nennen?
Das kann man so gar nicht sagen, weil es ist für jeden was dabei. Natürlich lesen viele gerne über Jack Unterweger. Nach wie vor ist er ein Dauerbrenner, wie gesagt, auch im Podcast immer wieder mit sehr hohen Einschaltquoten, Liebe, Mord und Zweifel. Und wie gesagt, das Buch habe ich wirklich innerhalb kürzester Zeit geschrieben, aber ich habe auch eben auch noch andere, weiß nicht einmal mehr auswendig alles. Ich habe eine Autoren-Homepage, also wenn man gibt Astrid Wagner, Autorin, kommt man dann eher auf meine Homepage. Wie gesagt, das ist eben Liebe, Mord und Zweifel, habe ich schon gesagt, aber eben, wenn aus Liebe Hass wird, das heißt, ich liebe dich, ich töte dich oder Abnorm oder Aug in Aug mit dem Bösen oder ein Buch heißt Dunkle Liebe, das ist eben auch so über Beziehungsdaten und wie gesagt, dann das Buch Die Abgründe des Josef F. ist eben über meine Gespräche.
Das ist übrigens ein Dialog, das habe ich heute erst gesehen, dass es ein Dialog ist, das von Josef Fritzl.
Ja, genau, es sind aber eigentlich eine Reihe von Interviews.
Ja, also Interview, also ein, es ist kein Buch, wo du einfach über ihn schreibst, sondern da spricht er genauso.
Er kommt sozusagen selber zu Wort.
Genau.
Das ist wirklich von ihm selber auch. Ja. Also nur geschrieben habe es ich, weil eines muss ich sagen, er ist kein literarisches Talent. Gell? Ich habe das ja gelesen, leider, also
Surprise.
Mehr sage ich dazu nicht. Ja. Ja, er ist halt mehr der Techniker immer gewesen. Ne? Ja.
Kommen wir zu deinem Aktivismus zu sprechen. Du hast dich ja unter anderem für Palästina, ich will sagen, für Palästina eingesetzt. Du warst sehr aktiv bei den Demos dabei.
Für die Situation in Palästina.
Genau, ja. Ja, möchtest du dazu was?
Ja,
hat dich dazu bewegt?
Was ja auch eine lange Geschichte. Ja, da habe ich aber immer auch ein Buch geschrieben.
Ne? Ja,
also das ist eben das
Oktober.
Genau. Es begann lange vor Oktober, ist eigentlich das dickste Buch.
Ja,
und jetzt mache ich schon wieder ein neues Nachwort. Ja. Das Buch hört halt nie auf, aber irgendwann muss sie natürlich aufhören. Ja. Aber natürlich, das ist so wie dieser Konflikt leider noch lange nicht aufhören wird. Ja. Also das Buch heißt bezeichnenderweise, es begann lange vor Oktober. Jeder, der die Geschichte kennt, weiß natürlich, es begann lange vor Oktober.
Ja.
Ja, also alle, die so tun, die Geschichte begann am 7. Oktober.
Das
stimmt in keinster Weise. Ja, der hat überhaupt keine Ahnung, was eigentlich schade ist, weil gerade in Österreich haben wir ja so Politiker gehabt, wie zum Beispiel Bruno Kreisky, der immer gesagt hat, es wird keinen Frieden im Nahen Osten gehen ohne Gerechtigkeit für die Palästinenser. Ja?
Richtig.
Und ich habe halt, das ist meine Kindheit gewesen, meine Jugend, bin ich mit Bruno Kreisky natürlich aufgewachsen. Ja? Das war noch ein ganz anderer Zeitgeist. Die Politik hat auch ganz anders ausgeschaut wie jetzt. Ja. Das waren wirklich Ehrenmänner und Ehrenfrauen, ja? Muss man wirklich sagen. Vor allem auch Bruno Kreisky. Warum gerade auch Palästina, hat schon ein bisschen auch mit Frankreich jetzt wiederum zu tun, interessanterweise, weil Frédéric, habe ich ja schon erwähnt, mein Jugendfreund Frédéric, war halb jüdisch, also sein Vater, also nicht die Mutter, sein Vater war jüdisch und ich war ja in den Ferien immer in Frankreich dann, also auch was wir schon in Österreich gelebt haben, war ich immer in Frankreich und man muss schon sagen, sein Vater, ein ganz lieber Mensch, toller Mensch, aber er war natürlich schon ein Zionist, aber jetzt kein Bösartiger, einfach einer, der sich halt geglaubt hat, jetzt will sich halt auch irgendwie identifizieren, und es war eine riesen Bibliothek voller zionistischer Literatur. Also die ganze Zeit Israel dort und und da waren so Helden-Epos und wie das da entdeckt wurde. Und in der Schule haben wir auch noch so gelernt, wie es Israel entstanden. Und das habe ich damals noch romantisch gefunden. Ja, da war so eine Wüste, gar keine Menschen waren dort, vielleicht ein paar Beduinen, aber die sind eh gleich weitergezogen. Und da sind dann diese Siedler gekommen, diese weißen europäischen Siedler. Und die haben dann dieses Land gegründet auf diesen leeren Wüsten und haben die Wüste zum Blühen gebracht. Nicht? Und dann habe ich auch diese Bücher immer wieder geschmökert. Aber irgendwie war ich schon ein bisschen kritisch immer und dann habe ich gedacht, naja, Moment, und dann hat man irgendwie mal gehört, da gibt es einen Terroranschlag, denke ich, wieso sind die so böse jetzt, ne? Denke ich, es muss ja einen Grund haben.
Also
ich
am 7. Oktober meinst du das?
Nein, nein, viel vor, früher, dann früher, dann früher, okay, in ja, den 70er und 80er Jahren hat sie schon Terror, okay. Das durch war ja noch, die PLO ist ja damals noch auf der Terrorliste gestanden, ja, ja, das waren noch ganz andere Gruppierungen, aber natürlich hat das Volk sich schon damals gewehrt gegen die Besatzung und irgendwie hat mich das aufhorchen lassen. Ne? Dann dachte ich, ja, aber die müssen ja einen Grund haben. Und so gescheit war ich schon, dass ich schon damals ahnte, dass keiner böse geboren ist und schon gar nicht ein ganzes Volk. Ne?
Wie alt
ist
warst das, du da?
Naja, da war ich schon so pubertierend halt, okay. So um die um 14 so oder so. Ja. Ne? Mhm. Und dann habe ich begonnen, auch mit alternativen Buchhandlungen, eben auch von der anderen Seite ein bisschen was zu lesen. Es war ganz schwer damals, weil da hat es nicht gegeben, Instagram und TikTok und was weiß ich. Ja, nichts, da hat es die Kronenzeitung gegeben in Österreich. Ne? Und das war's dann. Ja.
Tolle Quelle.
Ja, und du hast nur ganz einseitig wurde das dargestellt. Mhm. Aber trotzdem hat es den Bruno Kreisky schon gegeben. Und da bin ich dann in diese Geschichte Palästinas, hat mich dann interessiert. Und, und ein markantes Ereignis hat es gegeben. Also das hat mich damals sehr erschüttert. Das war so wie manche jetzt 7. Oktober oder Gaza-Krieg. Ja. Viele junge Menschen sind jetzt durch den Gaza-Krieg erst so richtig aufmerksam geworden. Ich glaube, da wird es ein paar geben, die haben gar nicht gewusst, wo Gaza ist vor drei Jahren. Ja,
sicher nicht.
Genau, und jetzt plötzlich weiß jeder, wo Gaza ist. Ne? Ja. Und bei mir war das damals 1982 eigentlich. Ne? Da war ich noch ganz jung, also in meiner Jugend. Ja. Und da war ich gerade in Frankreich. Und da weiß ich noch, wie der Vater von Frederik ganz entsetzt im Fernseher eingeschaltet hat, sie haben Massengräber gemacht, Massengräber wurden, was ist los? Ne? Und da war dieser Libanon-Krieg und da war ein entsetzliches Massaker in den Flüchtlingslagern südlich von Beirut, Sabra und Shatila. Um die 3000 Tote, Frauen, Kinder, Alte sind von christlichen, unter Anführungszeichen christlich, ja, libanesischen Milizen abgeschlachtet worden, während die israelischen Truppen die Lager bewacht haben. Ne? Und das war für mich schon so ein Turning Point. Ja, ja. Das ist doch Wahnsinn. Ja? Ja. Und auch Frederik war ganz entsetzt. Ja? Ja. Und das war für mich so der Beginn, dass ich mich für diesen Konflikt interessiert habe. Aber ja, ich war einmal bei einem Vortrag von der Palästina-Solidarität und sogar mal am Podium einmal, aber ich habe mich auch eher zurückgehalten. Die Karriere hat einmal andere Richtungen genommen. Ich bin Strafverteidigerin geworden und ganz viele interessante Fälle gewesen. Also Palästina war sozusagen jetzt einmal nicht abgelegt. Nicht?
Ja.
Und dann natürlich durch Gaza hat es auch mich wiederum repolitisiert, ja.
Also nach dem 7. Oktober meinst du jetzt?
Ja, natürlich. Ja, aber dann habe ich wirklich aktiv den Kontakt eigentlich wieder gesucht. Ich war ja immer am Verteiler von der Palästina-Solidarität. Ja, habe regelmäßig was bekommen, aber habe es halt nur so gelesen und nichts dazu gemacht. Und dann habe ich wirklich gesagt, ich gehe mal hin, in der Rögergasse ist das in Wien, und bin hingegangen und habe auch gleich mal die Idee gehabt, vielleicht, dass ich da ein Buch jetzt drüber schreibe. Und habe dann auch mit dem Willi Langtaler gesprochen.
Das Buch. Genau. Wir verlinken es dann noch. Dass man
und hab so tolle Menschen kennengelernt. Also wirklich, hat meinen Horizont sehr erweitert. Muss aber auch schon sagen, ein paar haben mich verurteilt. Mehr sogar als bei allen, wenn ich jetzt Verbrecher verteidige.
Mhm,
also
wirklich?
Unfassbar, sogar ein ehemaliger Arbeitgeber von mir, ja.
Ja.
Der, also ich war entsetzt eigentlich, aber ich habe es nicht weiter kommentiert. Ich habe mich mit dem Sala getroffen, mit dem Botschafter, habe ein Foto gemacht und das auch ins Internet gestellt. Und da war ein ganz böser Hasskommentar. Und es sind schon teilweise furchtbare Hasskommentare.
Weil du dich für Palästina
eingesetzt
hast.
Ja,
also das war aber noch am Anfang wahrscheinlich. Weil jetzt mittlerweile
auch
immer
noch.
Echt?
Es gibt natürlich diese Hardcore-Zionisten. Yeah. Ja, gell? Natürlich das schon, das muss ich schon sagen, die sogenannten, ich sage jetzt wirklich normalen Menschen, die Menschen von der Straße. Und gerade als Anwältin habe ich ja mein Ohr am Volk. Ja.
Ja.
Die sehen schon den Völkermord, ja. Also die sind schon, die denken schon so wie ich. Ja.
Ja.
Gell? Nur, wie gesagt, es traut sich ja keiner was sagen. Ich kenne Leute, die haben ihren Job verloren, weil sie was gesagt haben.
Mhm.
Gell? Unglaubliche Sachen sind passiert.
In welcher Branche verliert man da seinen Job, wenn man was sagt?
Naja, die war in die war im Bodenpersonal beim Flughafen Wien.
Okay.
Und sie hat gar nichts gemacht. Ihre Tochter, unglaublich, ihre Tochter hat, die war 13 und hat eine Palästina-Fahne vom Küchenbalkon heruntergerollt. Im Oktober war das, Oktober 23.
Mhm.
Dann haben sie ein Verfahren eingeleitet, wir haben eingestellt, die ist erst 13 und die Mutter hat halt nichts dafür können. Ja. Natürlich wird in der Familie eher pro-palästinensisch gesprochen worden sein, aber ja, es ist keine strafbare Handlung. Trotzdem hat sie dann eine erforderliche Sicherheitsbescheinigung nicht mehr bekommen vom Ministerium und hat ihren Job verloren.
Vom Ministerium?
Ja, ja, ja. Also ganz viele Leute haben Angst.
Noch, weil ich habe schon das Gefühl, dass man ein bisschen auch anders berichtet mittlerweile. Dass
ja,
man
schon. Also es gibt auch immerhin ORF, immer wieder, muss ich wirklich sagen.
Ich habe das Gefühl auch, dass die Leute eher Angst haben, jetzt mittlerweile jemanden zu kündigen oder so, weil die wissen, okay, jetzt dann kommen die daher und sagen, boykottiert diese Firma. Und also das ist schon eine
mag sein, ja, dass sie mag durchaus sein. Aber also trotzdem, ich muss schon sagen, ich wundere mich noch trotzdem eher, dass es noch immer so viele Hardcore-Zionisten gibt. Ja?
Mhm.
Dass die das immer noch so verteidigen und was auch so schlimm ist, dass man das immer so gleichsetzt. Ja?
Ja.
Weil ich kenne so viele ganz tolle jüdische Menschen, die da war ja bei euch schon.
Ja.
Also das ist eine wunderbare Frau. Ja,
ja? Wirklich.
Und sie ist Jüdin und die bekommt aber viel zu wenig Stimme. Ja? Weil ich habe ja gemeinsam mit ihr bei der Liste Gaza kandidiert. Und da haben sie aber, bei mich haben sie noch auftreten lassen. Aber wenn die Dalia dabei war, das ist wirklich passiert,
Weil sie gecancelt.
Nein, wirklich? Sie haben es storniert. Ja? Es ist nicht gekommen. Ich war einmal bei Krone TV, wir waren dort, haben ein Interview gegeben und dann ist es plötzlich verschwunden vom Netz. Ja? Es war eh live, aber es war dann weg, ist nicht mehr abrufbar. Und bei 24 war es überhaupt weg. Das haben
warum
sie dann,
machen die das, glaubst du?
Naja, da muss irgendwo, ich kann es nicht, ich weiß es nicht natürlich. Ne?
Da hat irgendwer seine Finger im Spiel.
Aber wie gesagt, bei der Dalia, also wir waren wirklich ganz konsterniert, dass das nicht gebracht wurde. Natürlich haben sie dann gesagt.
Es gibt ja die Initiative No No Name.
Ja, natürlich, ja, genau.
Also, und
aber
die
viel
haben ja
zu wenig
viele,
Stimme.
Ja.
Und diese Gleichsetzung immer, ja, dass man immer das gleichsetzt, Judentum ist Zionismus. Das ist ja überhaupt nicht wahr. Das ist antisemitisch.
Ja.
Das ist für mich Antisemitismus, dass man jemanden so gleichsetzt. Ja?
Ja.
Dass man gleich, die jüdische Religion hat bitte nichts mit dem Zionismus zu tun. Mhm. Überhaupt nichts, ja.
Ja. Das stimmt.
Ich glaub, bei gewissen Szenen muss ich schon sagen, gerade bei Ö24 ist man schon auch aufgeschlossen. Ja. Ist doch auch ein junges Team. Ja.
Mhm.
Wahrscheinlich jetzt hat ja die Dalia dort auch gesprochen einmal. Gell?
Okay.
Ja, die Dalia ist jetzt einmal eingeladen worden.
Mhm. Ich glaube, nachdem
das
Thema
aber,
größer geworden ist.
Genau, weil das Thema größer geworden ist, aber trotzdem im Mainstream und auch bei den sogenannten, ja, ich nenne jetzt keine Namen, aber die so tun, als ob sie so seriös wären, da hat man überhaupt keine Presse. Ja. Also das merke ich schon. Also bei Fritzl oder bei Straffällen, da sind sie einmal ganz narrisch, da rufen sie an und so weiter. Aber wenn ich einen Fall habe, gerade zu Palästina, habe ich einen Freispruch einmal erwirkt, der ist wegen Terrorgutheißung angeklagt worden, also ein glatter Freispruch, aber keiner schreibt darüber. Ja, nein, der hat ja wirklich, entschuldige, das war ein türkischer Journalist, das ist ja hat überhaupt nichts mit Terror am Hut. Ne? Aber ja, mich haben sie ja übrigens auch angezeigt wegen Verhetzung. Ne?
Ah, ja, natürlich, ich habe auch schon eine Anzeige bekommen. Ich glaube, jeder, der aktiv war.
Aber jetzt gibt es
die falsche Person
angezeigt. Unbedingt Stellungnahme, Anwalt und so weiter.
Ja.
Unbedingt, weil die müssen dann die Kosten zahlen. Gell?
Okay, wie meinst du das?
Also die Anwaltskosten. Nicht?
Also wenn dich jemand anzeigt.
Genau.
Also wenn mich jemand anzeigt, dann?
Genau, dann zum Anwalt gehen, der schreibt dann was und dann wird es eingestellt und der kann dann die Kosten verzeichnen. Ja?
Okay,
aber am besten,
musst du die
Kosten über mich machen. Oder über Marco.
Ja, sicher kein Marco.
Ja, genau, der Marco
der ist ja auch ein Jurist.
Ein super Jurist, genau. Genau, also wie gesagt, ja, bei mir dasselbe, also wegen Verhetzung. Ich meine, ich muss eh sagen, ich habe damals vor dem Innenministerium habe ich erklärt, die Parole From the River to the Sea, da habe ich ein Urteil erklärt.
Genau, die ist ja in Österreich nicht...
Nein, die ist nicht verboten. Ne?
Die ist nicht verboten?
Nein, es gibt einen Erlass des Ministeriums, wonach ein Anfangsverdacht bestehen würde, dass derjenige, der diesen Satz sagt, vielleicht terroristische Straftaten gutheißen würde. Und deshalb muss die Behörde das prüfen. Mhm. Und wie gesagt, ich habe in allen Fällen hier Freisprüche, beziehungsweise wurden Demo-Verbote.
Hast du die
dann
alle verteidigt? Hast du die
alle? Alle nicht, aber okay. zum Beispiel den Walter, der mhm. Walter aus Niederösterreich. Mhm. Und ja. dieses Urteil habe ich dann erklärt. Habe gesagt, ja, okay. der Walter hat ihm erklärt, was er darunter versteht, from the river to the sea. Und der Walter mhm. hat erklärt, er versteht darunter ein Land ohne Apartheid, in dem alle Menschen ungeachtet ihrer Herkunft, Religion gleichberechtigt leben dürfen. Mhm. Das ist seine Vision ohne Gewalt. Gewalt lehnt er ab. Und wenn ja. man diese Parole so versteht, so verstehe ich es auch.
Ich auch, genau.
Dann, genau, ich glaube, jeder anständige Mensch versteht es eigentlich so. Ja.
Ja. Ja.
Wie kann man immer was Böses unterstellen, aber manche müssen halt immer was Böses irgendwo sehen. Ja. ja. Dann ist dieser Satz natürlich nicht verboten und das mhm. habe ich dort erklärt.
Ja.
ja? Und dann hat noch der Martin Weinberger eine Rede gehalten und plötzlich hört man das Megafon. Diese Demonstration wird aufgelöst, entfernen Sie sich sofort. Und ja, ich habe mich dann natürlich entfernt, mhm. ein paar Meter die Herrengasse runtergegangen mhm. und plötzlich war ich von 5 schwer bewaffneten Polizeibeamten umzingelt, die mich okay. aufgefordert haben, mich sofort auszuweisen. Ich habe dann schon gefragt, naja, bitte, was soll ich jetzt gemacht haben? Was mhm. wird mir hier vorgeworfen? Mhm. Hat er leider mir nicht kundgetan. Aus Punkt, ich kriege jetzt Ihren Ausweis. Das war der Kommentar dieses Herrn Inspektor.
Mhm.
Ich habe dann halt vorgezogen, also wenn ich jetzt nichts mache, also nichts vorweise, wäre ich wahrscheinlich mitgenommen. Mhm. Wollte jetzt also keinen großen Wirbel.
Ja.
Und habe dann meinen Ausweis eben hergezeigt. Worauf mir dann kundgetan wurde, erst im Nachhinein, ja, ich kriege eine Anzeige wegen Verhetzung. Ja, köstlich. Ja.
Obwohl so. Das, okay.
Ja, gar nee. Nichts. Ja. Ist eingestellt worden, ja, das Strafverfahren, aber ich habe eine Beschwerde gemacht gegen mhm. diese Polizei mhm. und habe die gewonnen. Und der Staat hat dann halt auch ca. 2500 Kosten zahlen müssen.
Ja.
Also ich empfehle den Leuten schon, sich zu wehren.
Auf jeden
und
Fall.
Mit so einer Maßnahmebeschwerde, das muss auch der Staat dann am Ende des Tages zahlen.
Mhm.
Ja. Und ich halte es halt für sehr leichtfertig, weil es ja letztlich auch Steuergelder sind, ja.
Ja.
Dass man da Leute anzeigt, ja. Ich glaube, wir haben genug mit Kriminalität zu tun, dass man harmlose, junge Menschen, Studenten, auch vor ein paar Wochen, das heißt vor 2 Wochen, glaube ich, sind wieder ein paar angezeigt worden wegen der Parole.
Mhm.
Und ein Arzt, der Sami, das ist ein älterer palästinensischer Arzt, der übrigens die Nakba noch erlebt hat.
Okay.
Als kleines Kind, ja, ein Zeitzeuge, mhm. kommt in meinem Buch übrigens zu Wort, gell?
Wirklich?
Ja, ja.
Den kenne ich sogar.
Und
ich
genau, auch. Der Sami, und den haben sie auch perlustriert, ne? Übrigens in meinem Buch, es begann lange vor Oktober, das ist schon, wie ich zu Palästina kam, aber es ist ein Buch mit Gesprächen
mhm.
Mit Österreichern, jüdischen Österreichern, aber eben auch mit Palästinensern. Ja?
Okay.
Also das ist so eine Art...
Sehr schön. Das Palästinenser sind auf jeden Fall auch zu Wort gekommen.
Ja,
im Buch.
Ja, ganz viele sehr Palästinenser, schön. Aber auch jüdische Menschen.
Mhm.
Und eben, man glaubt gar nicht, auch die müssen nicht einmal politisch sein. Ich habe mhm. mit einem gesprochen, der hat im ersten Bezirk so ein Geschäft, der Misrahi, kann ich auch sagen, der mhm. Davut Misrahi, Fine
mhm.
Arts,
mhm.
in der Seilerstedt im ersten Bezirk. Und der ist nicht weiter politisch,
mhm.
aber ist auch für Palästina, mhm. ja, und ist jüdisch.
Ja.
Ja, ist ein ursprünglicher Türke, ja.
Mhm.
Und
ist ein Jude.
Ein ja. jüdischer Türke eben mhm. auch. Und ich finde das so schade, dass diese Menschen totgeschwiegen werden, ja.
Mhm.
Also die Menschen, die jüdischen Menschen, die gegen Völkermord sind, die für Gerechtigkeit sind in Palästina, von denen hört man viel zu wenig. Obwohl sie ja. bei jeder Demo dabei sind. Ja?
Ja.
Eben not halt, in our name. Ja. Und die werden ja. totgeschwiegen bei uns.
Ja.
Ganz schlimm.
Auch ich hoffe,
Dalia schreibt bald ein Buch, bitte.
Ja, hoffen wir.
Ja, die Dalia muss
das gab ja eben auch eine Aktion vor dem Innenministerium, bin ich mir nicht sicher, das war auch von Not Our Name. Und mhm. da wurde dann wurde auch darüber berichtet, aber da wurde auch nicht gesagt, dass das jüdische Aktivisten waren.
Oder der David Sonnenbaum auch zum Beispiel.
Also es
ja?
wurde berichtet, aber es wurde nicht gesagt, dass es jüdische
ja,
Aktivisten
das wird
waren.
Verschwiegen.
Genau.
Das ja. wird verschwiegen. Es gibt ja ein Sprichwort, ne? Man sagt, im Schweigen beginnt die Lüge. Ne?
Ja, das stimmt.
Dafür aber haben wir auch den Podcast unter
genau.
anderem gegründet, um diesen Leuten eben auch eine Stimme zu geben.
Genau.
Das ist ganz wichtig.
Ja. Auch öffentlich zum Thema Kopftuchverbot in mhm. Österreich geäußert. Wie siehst du die Debatte? Geht es da um Frauenrechte oder ist das Symbolpolitik?
Ja, für mich geht es eben deshalb um Frauenrechte, weil wieder auf den Köpfen der Frauen Männer hier Politik machen. Ja,
richtig.
Also es wird den Frauen jetzt anderswo angeblich vorgeschrieben, dass sie Kopftuch tragen müssen, was sie anzuziehen haben, und bei uns, was sie nicht anzuziehen haben. Also das geht gar nicht. Wir schreiben jetzt bald das Jahr 2026 und immer noch wird mit uns Frauen Politik gemacht. Bitte, die Männer sollen sich das untereinander ausmachen. Ja? Also wirklich, ich weigere mich, mich zu fügen. Ja?
Wenn ich Kopftuch tragen will,
wenn ich Kopftuch tragen will und ich habe schon Kopftuch getragen, ja, dann mache ich das ganz einfach. Ja, derzeit darf man sie eh noch. Sie wollen sie jetzt bei unter 14-Jährigen,
genau,
aber das ist ja ein Anfang.
Nur an Schulen.
Ja, natürlich, aber es ist den Anfängen. Ja. Und wie gesagt, ich habe gerade mit einem kleinen Mädchen, also mit einem Mädchen einmal gesprochen, ne, die ist halt um 13 und die Mama trägt halt Kopftuch. Und weißt du, mit 12, 13 ist halt die Mama das große Vorbild. Ja. Nicht? Und es ist auch ein bisschen so, gehört zum Erwachsenenwerden dazu, die Mama ist das Vorbild, die Mama hat ein schönes Kopftuch, ich will auch ein schönes Kopftuch haben. Und jetzt wird diesem Kind verboten, du darfst jetzt kein Kopftuch tragen. Also es ist ja unfassbar, abgesehen davon, dass es ja unfassbar ist, was man da alles hineininterpretiert. Ja, ich meine, es ist ein Kleidungsstück trotz allem, es ist ein modisches, schönes Kleidungsstück. Mhm. Vielen Frauen steht es sehr gut, ja. Gerade wenn man ein schönes Gesicht hat. Es steht Frauen eben gut, ja. Es ist so harmoniert mit dem weiblichen Gesicht. Es ist was sehr Feminines, so ein Kopftuch, ja. Mhm. Das ist eine schöne Farbe, schöner Stoff.
Das wird als Symbol der Unterdrückung gesehen.
Ja, und gibt es irgendwelche, die sagen, das ist ein Symbol der Unterdrückung.
Ja, und das verstehe ich auch nicht. Ich denke mir immer, woher sie dieses das überhaupt haben, weil wenn man sich eh mit dem Islam beschäftigt und ja den Islam kritisiert, dann soll man sich zumindest sich erkundigen und schlau sein und schauen, okay, woher das Kopftuch überhaupt kommt, warum ist es Pflicht im Islam, dass es...
Ja, es passt halt einfach nicht zu Österreich.
Es passt halt nicht zu Österreich, aber das hat ja nicht auch mit Kultur zu tun, weil ich habe ja auch in meinem, ich trage ja auch ein Dirndl mit dem Kopftuch und das ist die Kultur, also österreichische Kultur, Dirndl. So, ja. Und das hat nichts mit dem einen zu tun. Und diese Unterdrückung, dass sie sagen, das ist ein Symbol der Unterdrückung, denke ich mir, woher zieht ihr das? In Afghanistan und im Iran, ja, da ist es eine Unterdrückung. Also da unterdrücken die Politiker, auch leider Männer, die Frauen, sich zu bedecken. Aber in den anderen 56 Ländern eben nicht.
Da ist überhaupt nicht.
In Singapur, tut mir leid, da sind die Frauen an der Macht. Die
so ist es.
Und die tragen auch ein Kopftuch. Und dann komme ich und denke, dann steht eine Frau da und sagt, ja, eine 14-Jährige darf kein Kopftuch tragen, weil Religionssymbole haben in der Schule nichts zu tun. Ja, dann müsst ihr das Kreuz ja auch runternehmen. Ja,
absolut.
Aber das ist Kultur und das ist...
Nein, also bei Leitkulturen, da wird es mal schon... Vielleicht hat es auch wirklich mit...
alle Kopfbedeckungen eigentlich abgeschafft werden.
Ja, also, nein, vielleicht hat es wirklich damit zu tun, dass ich meine Jugend ein bisschen internationaler vielleicht verbracht habe, wie so manche andere. Ich weiß es nicht, ja. Aber für mich ist es völlig unverständlich und wie gesagt, Stichwort Islamophobie.
Ja, doch.
Also das ist wirklich, die haben keine Ahnung überhaupt vom Islam. Ja. Ja, das wird dermaßen, ich glaube, die meisten haben noch nie im Koran irgendwas gelesen, sind
bestimmt
völlig
nicht
ahnungslos. Ja.
Bestimmt nicht.
Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, im Alten Testament stehen auch sehr frauenverachtende Sätze, nicht? Also seid dem Manne untertan. Ja, ich meine, aber das steht jetzt bitte im Alten Testament. Ja. Da hat es ja mal so eine Straßenumfrage gegeben. Da haben sie mal gefragt, ist das jetzt aus der Bibel oder aus dem Koran? Und die haben es alle falsch geraten. Ja, das ist aus dem Koran, das ist frauenverachtend.
Ja.
Und dabei steht es in der Bibel. Ja? Ja. Ich meine, wenn es mir ganz ehrlich ist, ich meine, katholische Religion, Frauen dürfen auch nicht Pfarrer werden. Ja, wieso regt sie da keiner auf? Könnte man sie genauso? Naja, warum nicht? Oder die Pfarrer dürfen nicht heiraten? Ja. Naja, also das ist aber nicht sehr frauenfreundlich. Ja, die Frage ist einfach, wie man diese Religion lebt, ja, wie man das interpretiert. Natürlich gibt es Wahnsinnige, die den Koran völlig falsch interpretieren. Ja. Das ist,
und missbrauchen auch.
Sie missbrauchen es wirklich. Ja. Und das ist etwas Gefährliches, aber das gibt es natürlich auch im Christentum. Ne? Ja. Es gibt auch diese fundamentalistischen Christen, die auch ganz schrecklich sind, auch für die Todesstrafe eintreten in Amerika, Bible Belt, da gibt es eben solche Leute. Aber völlige Ahnungslosigkeit, nur dumme Klischees, was den Islam betrifft. Und schon langsam wird's gefährlich. Ja. Also so fängt es an. Ja. Ja. So also, hat es auch in den 30er Jahren angefangen, was die jüdischen Menschen betrifft. Ja. Ja. Lauter Klischees, die wurden klischeehaft dargestellt, Hetze, Hetzschriften und es sind furchtbare Hetzartikel, auch im Internet. Also ich weiß nicht, wagen sich immer mehr hervor. Also das muss ich auch sagen, ich glaube vor 10, 15 Jahren hätte man gewisse Sachen noch nicht so sagen dürfen.
Es wird einfach erlaubt.
Es wird immer mehr salonfähig, es wird einfach Islamismus mit Islam gleichgesetzt. Bitte, Islam ist auch eine Staatsreligion und gehört, das möchte ich schon einmal festhalten. Gerade wir sind ja haben eine lange Tradition und der Islam gehört natürlich zu Europa und ganz speziell zu Österreich. Ja? Ja. Wir haben ja bis in den Balkan, damals war ja Staatsgebiet, ne, die Monarchie, und deshalb hat der Islam eine lange Tradition und gehört genauso wie das Judentum zu Europa.
Genau. Ja, und das Witzige ist auch, was ich noch kurz dazu füge, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber dass auch der Islam eigentlich damals, wo es gar keine Frauenrechte gegeben hat, also vor Tausenden von Jahren, wo es keine Frauenrechte gegeben hat, wo Frauen sexualisiert wurden, wo die wie Sklaven behandelt wurden, da kam der Islam mit, dass die Frau Recht auf Bildung hat, die Frau hat Recht auf Ehe, also Eheentscheidung, wen sie heiraten darf. Es kam in Erbrechte, Vermögenrechte, also sie darf einen Eigenbesitz haben mit ihren eigenen Namen. Und dann kommen Leute und sagen, ja, der Islam ist voll die Frau. Und der Islam kam, wo ihr hier noch kämpfen musstet in den westlichen Ländern, dass ihr überhaupt Rechte bekommt, haben wir schon unten da unsere Frauenrechte gehabt. Wir haben uns gebildet, wir waren in Schulen aktiv. Die erste Universität wurde von einer muslimischen Frau gegründet. Und dann denke ich mir so, und ihr wollt uns eigentlich so unterdrückt? Ja, bitte.
Frauenwahlrecht erst 1918 eingeführt, ne?
Ja, der Islam hat das Frauenrecht schon ausgelebt gehabt. Ja. Also das war schon das Gesetz oder das mit der Bedeckung. Das war ja vor dem Islam ja so, dass nur die edlen, besonderen Frauen bedeckt waren. Ja, die Frau von diesem König. Und dann kam der Prophet Mohammed, Friede und Segen sei auf ihm, hat gesagt, alle Frauen bedecken sich. Alle Frauen sind wichtig und wertvoll und dürfen sich bedecken. Und dürfen. Ja. Und also das ist, und dann denke ich mir, bitte. Also eigentlich, wenn jemand vor mir steht und sagt, unterdrück, dann denke ich mir so, du bist unwissend.
Vollkommen unwissend, ist auf den Punkt gebracht und auch verhetzt.
Sowieso.
Und wirklich jetzt schon gefährlich. Ja. Also ehrlich, auch als Anwältin sage ich das jetzt. Und als, wie gesagt, im Hinblick auf Grundrechte, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, ist es eine gefährliche Entwicklung jetzt, schon langsam.
Was kannst du uns als Tipp geben oder an die jungen Mädels, die das betrifft? Kann man da irgendwas dagegen tun?
Bezüglich jetzt dem Kopftuchgesetz. Bezüglich dem
Kopftuchverbot in Österreich?
Naja, es ist ja noch nicht durchgesetzt. Es ist ja nicht durchgesetzt, genau. Und die Frage ist, ob es haltbar sein wird, weil es wurde ja schon einmal gekippt. Ja.
Genau.
Also wir werden das auf jeden Fall bekämpfen, natürlich, falls es so weit kommen sollte. Mhm. Sonst, ist ehrlich gesagt schwierig. Nicht? Wenn man sich wirklich strafbar macht, dann müssen die Eltern Strafe zahlen.
Genau, das wollte ich fragen. Also wenn man jetzt zum Beispiel als 14-Jährige in der Schule beten möchte, da zieht man ja das Kopftuch an. Man muss ja nicht 24 Stunden das Kopftuch tragen. Aber wenn man
darf man ja eigentlich nicht.
Genau, weil geht man auch nicht. Gebet tragen, dann kriegt die Eltern eine Strafe dann. Ne?
Okay. Ja. Also werden Kinder haften für ihre Eltern.
Es war die Frage, es gibt nämlich eine konventionelle Schule, eine islamische Schule, konventionell. Mhm. Und da ist halt auch die Frage, wie das ist, wenn man da eigentlich betet. Und wenn das Mädchen aber für das Gebet das Kopftuch aufsetzt, macht sie sich ja auch schon strafbar.
Also ehrlich gesagt, so wie ich unsere Politiker einschätze, also das passiert ja immer wieder, die machen irgendein Gesetz, aber so, es wird nicht weiter nachgedacht über Konsequenzen. Also ich glaube nicht, dass sich irgendjemand in dieser Politik mit solchen Fragen schon beschäftigt hat. Ja? Okay. Die sagen einfach, ja, das ist ein Symbol der Unterdrückung, denken, jetzt könnten mehr Wähler uns vielleicht wieder ein paar mehr wählen, vielleicht, ja. Stammtischpolitik, aber das, was das für Konsequenzen hat, und eben auch solche feinen Fragen, ich glaube, das ist viel zu kompliziert für unsere Politiker. Ja. Das kann man nicht, kann man von denen nicht erwarten. Ja.
Das sind so unwissend.
Ja, man kann es nicht erwarten.
Siehst du es als Ablenkung auch von anderen Themen?
Ja, natürlich. Ja, das Ganze, natürlich, das ist der Spaltpilz, nicht? Also das, was viele leider auch nicht verstehen, ne? Auch das Volk lässt sich teilweise halt wirklich sehr blöd spalten, ja? Weil jetzt haben die Moslems schuld, ja, der Islam, die sind jetzt an allen Problemen schuld, ja, deshalb haben wir so viele Schulden, dass wir eine riesen Misswirtschaft hier haben, ja, und dass wir natürlich überverwaltet sind und wie gesagt, gerade Wirtschaftskammer jetzt wieder Skandal, ist einer zurückgetreten und was die horrenden Gehälter und dass wir natürlich auch in Wirklichkeit viel zu viele Abgeordnete, ja, dass alles schwerst überverwaltet ist und lauter Kammern und was das alles Geld kostet und dass wir das Gasthaussterben haben, weil kein Mensch sie das mehr leisten kann, du findest keine Angestellten. Die kleinen Unternehmer in Österreich sind wirklich sehr arm, ja. Aber das sind nicht die Moslems schuld, gell? Ja, das sind strukturell, ja, aber man versucht jetzt einfach abzulenken und auch zu kanalisieren, weil die Leute haben eine irrsinnige Wut, sie können plötzlich ihre Gasrechnung nicht mehr zahlen, genau. Miete ist zu teuer, das unerträglich und jetzt brauchen wir irgendjemanden, auf den es draufhauen können. So war es ja in den 30er Jahren bei den Juden. Wir brauchen einen Bösewicht, einen Buhmann brauchen wir jetzt. Und diese Buhmänner und Buhfrauen sind jetzt die Moslems. Ne? Die sind schuld, weil die sind so viel gekommen, dass natürlich deshalb so viele gekommen sind, ja. Weil es imperialistische US-Kriege im Nahen Osten gibt, die dort alles zusammenbomben, die ganze Länder hier vernichten, vom Irak, Syrien bis eben Palästina, alles wird zerstört. Natürlich gibt es dann gigantische Flüchtlingsströme nach Österreich. So weit denkt man natürlich nicht, weil wer verlässt jetzt wirklich freiwillig seine Heimat? Ja? Ja. Das sind Flüchtlingsströme und das ist imperialistische US-Außenpolitik. Aber leider
wirtschaftlich, wenn man einfach im eigenen Heim nicht mehr leben kann.
Ja, aber das
dann
hat
man, okay, ich fahre.
Natürlich, aber warum ist die Wirtschaft dort so? Weil es eben so viele Kriege gegeben hat, ja, genau. Weil dort alles die Infrastruktur zerstört wird, genau.
Ja. Aber statistisch gesehen braucht Österreich eigentlich Zuwanderer.
Das sowieso, natürlich, ja. Statt dass man profitiert davon und dass man diesen Menschen Chancen und Bildung anbietet. Meisten sind, ja, will jetzt nicht provozieren, aber viele sind fleißiger als die Österreicher, ja. Also es sind schon sehr viele fleißige, auch junge Afghanen. Also mein Bruder hat ein Hotel in der Steiermark und hat auch zwei afghanische Lehrlinge, die so fleißig sind dort.
Ja, auch einen sehr
fleißigen Arbeitskollegen, sind so fleißig. Und natürlich gibt's halt immer schwarze Schafe. Wobei, da muss ich halt jetzt auch wieder sagen, es hat halt schon auch damit zu tun, es ist so, wir können nichts dafür, dass die Kriegstraumata erlebt haben. Aber natürlich sind manche Menschen durch den Krieg traumatisiert.
Sicher, ja.
Und dann macht man es ihnen nicht leichter. Und ich habe hier Fälle, da sind halt junge Menschen, also das war als junger Bursch, hat er irgendeinen Blödsinn gemacht. Und deshalb kriegt er schon mal nicht die Staatsbürgerschaft. Und deshalb versucht man ihn jetzt abzuschieben und so weiter. Dabei könnte man mit vielen von diesen jungen Männern, muss ich ehrlich sagen, die sind fleißig, man müsste ihnen halt nur mal die Chance geben, aber der hat halt eine Vorstrafe und das war's dann. Ja? Also auch eine völlig falsche Politik hier. Wie gesagt, wir brauchen ja diese Menschen.
Ja, aber damit schießen sie sich ins eigene Bein.
Ja, natürlich, weil dass man die Leute, man kriminalisiert ja die Leute. Nicht? Da hast eine Vorstrafe wegen irgendwas, ist nichts Schwerwiegendes. Ja? Und trotzdem hast du diese Vorstrafe, die ist dann schon im Strafregister ersichtlich. Alles, was über 3 Monate ist, siehst du ja im Strafregister und dann findest du schon keinen Job mehr. Ja? Ja. Und ja, es ist wirklich nur ein Problem. Und abgesehen davon ist es halt auch schwer, heutzutage als junger Mensch überhaupt, viel, viel schwerer als zu meiner Jugend, das muss ich schon sagen. Ja, du findest viel, viel schwerer einen Job, weil eben die Lohnnebenkosten so hoch sind. Und es ist nicht leicht. Und wie gesagt, dann lenkt man ab. Na, die Moslems sind schuld und die Einwanderer und deshalb. Und das Kopftuch ist schuld. Uns geht es so schlecht. Schaffen wir das Kopftuch ab, dann geht es uns wieder besser. So auf die Art. Ne? Das ist die Lösung.
Wo das Sinn ergibt, das weiß keiner.
Ja, aber es ist einfach nur peinlich. Also ich glaube, irgendwann wird einmal über diese Zeit vielleicht einmal zurückgeblickt werden und es werden alle nur den Kopf schütteln. Wir sagen, wie konnte man nur so weit eigentlich kommen? Ja.
Glaube ich auch.
Jetzt sind wir ganz politisch geworden.
Ja,
ne?
Jetzt sind wir ganz politisch.
Ja, aber es ist, man muss sich ja wirklich ärgern. Als kleines Mädchen habe ich auch schon mal gepostet. Also die Mama hat mir gerne ein Kopftuch aufgesetzt.
Ja.
Schon, ja. Das hat mir auch gut gepasst. Ja.
Ja.
Ja, das war früher ganz normal, dass man als Mädel auch ein Kopftuch hat. Ja. Aber jetzt plötzlich, das neue Gebot, die Frau muss sich jetzt wieder vorschreiben lassen, du darfst kein Kopftuch tragen. Das ist jetzt streng verboten.
Ihr sagt so sicher nicht, was wir anziehen dürfen.
Das sicher nicht.
Also, das heißt schon mein.
Wir sind die wahren Emanzen.
Genau. Lieber Astrid, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du heute bei uns auf ein Matcha dabei warst. Ich hoffe.
Du musst jetzt erst austrinken.
Ja.
Ja. wir haben unseren schon getrunken.
Wir haben unsere schon getrunken.
Aber bevor wir trinken, zum Ende kommen, ich habe noch eine Frage.
Ja, sicher.
Und zwar, was möchtest du unseren Zuhörerinnen, Zuschauerinnen mitgeben?
Zuhörer,
hast du was Konkretes?
Naja, bleibt dir selbst treu. Ist mir jetzt gerade so eingefallen, eben wegen unserer sogenannten Kopftuchdebatte. Ja. Ich glaube, wie gesagt, jeder muss seinen Weg gehen. Und ja, wie gesagt, eben wirklich auf die eigene innere Stimme hören. So habe ich jedenfalls immer gemacht. Ja. Ich habe mich nie irgendwie beeinflussen lassen. Und ich glaube, ja, das gilt für alle eigentlich. Ja. Bleibt euch selbst treu. Und gerade die Frauen auch, bitte lasst euch nichts vorschreiben. Ja.
Oder gibt es etwas, wenn du zurückblickst auf deine Karriere, was du deinem jüngeren Ich gern sagen würdest? Oder hast du das nicht?
Naja, vielleicht nimm's nicht so schwer oder so. Ja, das ist eine jüngere Ich. Ich war natürlich sehr auf meinen Beruf fixiert. Ja, vielleicht eines möchte ich vielleicht sagen, ja, dass heutzutage als Frau, ja, sagen wir so, ich habe eigentlich doch einen sehr männlichen Weg eigentlich rückblickend beschritten. Ja, ich bin ja eine sogenannte Karrierefrau, gell, und habe immer ein bisschen das Weibliche vernachlässigt, gell. Und jetzt nach so vielen Jahrzehnten, ja, finde ich es fast ein bisschen schade, ja, weil ich wollte einfach immer so emanzipiert sein und für mich war Emanzipation immer so zu sein, zu werden wie die Männer. Also erfolgreich und so weiter, ja. Aber jetzt sage ich mir, ich finde es eigentlich schade und ich glaube, dass gerade in unserer Kultur das Weibliche sehr vernachlässigt wird, ja, weil sozusagen eine Frau, wenn sie wirklich, ist nach wie vor so, eine Frau, wenn sie wirklich erfolgreich sein will, muss sie eigentlich so werden wie ein Mann, ja. Aber das ist eigentlich auch nicht die Lösung, gell?
Ja.
Gell? Man soll eher wirklich dieses Weibliche, auch diese Mutterrolle, ja, ich bin auch nie Mutter geworden, ja, weil ich eben so im Beruf drin war und plötzlich bist du weit über 40 und man, ehrlich gesagt, dann ist es eigentlich vorbei, ja, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Und das ist aber auch eine Facette des Daseins, die eben gerade wir Frauen echt den Männern voraus haben, ja. Und ja, und wenn man aber als Frau absolut erfolgreich sein will, kann man schwer das vereinbaren. Zumindest in Österreich. In Frankreich
schaffen wir das.
Ja, in Frankreich ist es jetzt schon leichter, weil in Frankreich gibt es doch mehr Möglichkeiten für berufstätige Frauen, dass sie das vereinbaren. Mhm. Aber in Österreich, also in meiner Jugend, war es noch so, ja, du entscheidest dich entweder Beruf oder Familie. Ne?
Ja.
Das ist aber falsch, weil eine Frau will beides. Ja. Also zusammengefasst, glaube ich, das ist ein bisschen schade, weil wir tun alles so, wir sind so emanzipiert, aber Emanzipation kann nicht sein, meines Erachtens. Das heißt, eine Frau wird so wie ein Mann. Ja,
ja.
Stimmt. Ja, das versuche ich gerade. Mutter und Job und alles unter einem
Hut zu bringen.
Das ist sehr schwer.
Sind gleichwertig, aber eben nicht gleichartig.
Genau, absolut. Nein, ich glaube auch, dass viele Männer wahrscheinlich einen Neid auf uns Frauen haben. Ne?
Ich glaube auch.
Weil wir einfach doch mehr Möglichkeiten haben. Ja. Auch in der Darstellung, nicht? Wenn ehrlich gesagt ein Mann, weil ich mir gefragt habe, dürfen Männer Kopftuch tragen? Ja, wenn sie wollen, können sie eher auch ein Kopftuch tragen. Aber ich finde, also vom Ästhetischen her passt es eben nicht. Ja.
Vielleicht fragen wir sie mal.
Ja, aber das ist, wir haben mehr Möglichkeiten, uns darzustellen und auch von der Kleidung her. Ich merke es auch so businesslike, nicht? Also als Frau kannst du tolles Kleid anziehen, ja, und eben auch Kopftuch tragen, aber Männer halt Anzug. Immer nur der langweilige Anzug. Das war es dann wieder, ne? Wobei es gibt einen Anwalt übrigens in Neustadt, den lieber Kollege von mir, der Michi Dohr, der ist super, weil der geht immer mit bunten Anzügen. Ja. Also wirklich gelbe und rosarote und so weiter. Ja. Also auch Männer können mutig sein, ja. Manchmal.
Das Ende.
Oh, so cool, wir haben einfach gerade Männer
müssen wir die Männer auch noch
einbringen.
Nein, Männer sind auch ein wichtiger Teil der Gesellschaft.
Männer sind auch Menschen.
Genau.
Auch.
Sind auch ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Ja, lieber Astrid, danke fürs Kommen.
Und deine Zeit.
Ja, es hat uns wirklich gefreut, dass du gekommen bist. Wir verlinken die Bücher noch unten in der Caption und
den Podcast.
Und den Podcast von der lieben Astrid. Ja. Und ja, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.